WM-Panel Nummer 2. Wir wollen sprechen über alles, was zur Männer-WM 2026 aktuell so aus unserer Sicht zu sagen ist. Und wir sind endlich vollzählig. Wir haben unseren verlorenen Sohn gefunden. Tobias Escher von Bundesliga und Rocket Beans ist hier. Er hat auch unzählige Bücher schon geschrieben. Außerdem natürlich noch Inga Hoffmann vom Tagesspiegel. Eva-Lotta Bohle, die kennt ihr aus dem Rasenfunk und diversen anderen Formaten, unter anderem Posaunenchor-Podcasts. Und Jürgen Kalver, unser Mann in den Starten. Das wollte ich schon immer mal sagen. Ich würde sagen, wir legen los.
Sie hören den Rasenfunk.
Kanada, Mexico and USA have been selected by the FIFA Congress to host the 2026 FIFA World Cup. Thank you. Please welcome the very first winner of the FIFA Peace Prize, the 45th and 47th President of the United States of America, Mr. Donald J. Trump. Please.
Montiel al arco! Argentina, campeón del mundo!
Alles zur WM der Männer.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob Ost und ich begrüße euch zur
The biggest event probably in the history of mankind.
Niedriger kann man es, glaube ich, nicht sagen. Gianni Infantino hat eine PK gegeben und es war nicht gut für mein Soundboard. Ich möchte das jetzt schon sagen. Ich freue mich aber sehr, dass Tobi Escher dieses Mal mit dabei ist. Tobi, schön, dass du hier bist und ich will natürlich wissen.
So, und wie ist die Stimmung?
Die Stimmung ist gut. Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier dabei sein zu dürfen und mit euch über die WM plaudern zu dürfen.
Ja, das wird eine schöne Sache. Friedrich Merz war das gerade, den wir gehört haben, der ein Zusammenschnitt eines Telefonats mit unter anderem Joshua Kimmich, ein paar anderen Nationalspieler noch und Julian Nagelsmann vor dem ersten Gruppenspiel. Und die haben das ganz weird zusammengeschnitten mit Video vor Ort, sowohl in Berlin als auch in den USA. Ganz seltsam, auch wie sich die Tonspinnen überlagert haben. Ein Cringe-Festival vor dem Herrn. Und eine Sache fand ich so lustig, dass ich es auch noch rausgeklippt habe. Hört mal, was Friedrich Merz sagt auf daraufhin, dass ich glaube, Joshua Kimmich sagt, wir brauchen auch Unterstützung.
Ganz Deutschland hält euch die Daumen.
Ja, die Unterstützung brauchen wir aus Deutschland.
Ja, ich auch.
Ja, er braucht die Unterstützung auch. Also bemerkenswert viel Realismus bei Friedrich Merz. Er weiß Bescheid. Also schön, Tobi, dass du hier bist. Schön, Inga, dass du die Zeit gefunden hast, neben allen Klebebildchen und vielen Artikeln für den Tagesspiegel hier in den Rasenfunk zu kommen.
Ich freue mich auch. Sehr schön, wieder hier zu sein.
Dann Eva, ich möchte dir noch ganz persönlich danken im Namen eines Hörers, der jetzt die Avril Lavigne-Verschwörung durchgegoogelt hat, hat er mir geschrieben. Also danke dir, dass du da unsere Lücken gefüllt hast.
Ja, sehr gerne. Ich habe, glaube ich, auch gelesen, dass jemand gesagt hat, die Information hätte er ungefähr 3 Stunden früher fürs Pub-Quiz gebraucht, weil es da um Avril Lavigne geht. Also hey, wenn ihr popkulturelle Infos braucht, bitte kommt immer zu mir. Oder so.
So werden wir das machen. Und die Karamellstimme ist auch zurück. So wurdest du genannt, Jürgen, bei YouTube. Das scheint sich so langsam zu deinem Spitznamen zu entwickeln. Und die Leute verstehen dank der letzten Sendung und dieser Sendung hoffentlich dann auch, wie gut du auch als Musiker bist. Schön, dass du hier bist.
Vielen Dank, ja. Ich danke auch den Kommentatoren auf YouTube, die das tatsächlich gefunden haben. Weil wir haben sie einfach nur hinten angehängt, quasi ohne Ankündigung. Also
so, was
also
als
Indiz, ein Indiz dafür ist, dass diese Art von Berichterstattung und Einschätzungsgebung in Podcast-Form bis hinten durch gehört wird.
Da, das ist stimmt. Da kann man sich tatsächlich auf die Hörerinnen und Hörer verlassen. Wir haben heute wie immer eine pickepacke volle Sendung, aber anders als in der letzten Woche, liebe Hörerinnen und Hörer, hat ja nun das Turnier begonnen. Das heißt, wir können das tun, was sich Gianni Infantino von allen Journalistinnen und Journalisten wünscht.
I would like to ask you to really focus on football.
Na, dann wollen wir das doch zumindest am Anfang machen, nicht, dass Gianni Infantino nur sauer auf den Rasenfunk ist. Das können wir nicht erlauben. Und Tobi, du bist natürlich unser Mann für den Football-Fokus, für den Fokus aufs Sportliche. Ich weiß nicht, hast du schon ein Spiel auslassen müssen oder stehst du noch bei, ich weiß gar nicht, bei wie vielen Partien wir sind? Hast du bisher alle gesehen?
Nee, ich habe alle gesehen. Ich habe sie nicht live gesehen, immer muss ich gestehen. Also ich bin jetzt so langsam dabei, meinen Schlafrhythmus auf Amerika umzustellen. Also so bis 3 bis 4 wach bleiben und dann 11, 12 aufstehen wieder. Habe es noch nicht ganz geschafft und dann guckt man halt morgens dann immer das Spiel, was übrig bleibt. Aber ich habe auch nicht jedes Spiel komplett aufmerksam verfolgt. Manchmal lief das so als Hintergrundrauschen, wie man das ja kennt bei so einer WM. Das ist ja das Schöne, man hat immer ein Spiel, was man im Hintergrund gerade laufen lassen kann. Aber das meiste habe ich schon mitbekommen.
Und welches war für dich das überraschendste Ergebnis bisher?
Ja, das überraschendste Ergebnis sicherlich Schweiz gegen Katar 1-1, weil Katar war so eine Mannschaft, die ich auf Punkt und siegloses Ausscheiden und hoffnungslos rausgetippt habe. Es gab aber einige Ergebnisse, die nicht überraschend waren, aber die zumindest eine Überraschung, die man sich vorher schon so angebahnt hatte, bestätigt hat. Also, dass ein Marokko ein 1-1 holt gegen Brasilien, dass ein Japan ein 2-2 holt gegen die Niederlande. Das sind jetzt Dinge, die kamen nicht aus dem Nichts heraus, wenn man die letzten Monate diese Nationalmannschaft verfolgt hat, aber die sind schon im Kontext der Fußballhistorie überraschend gewesen.
Sehr schön. Ja, Niederlande-Japan war mein persönliches Nemesis-Spiel. Japan kann nicht aufhören, bei 1-2 Rückstand eine Flanke nach der anderen in den Strafraum der Niederlande zu schlagen, wo Virgil van Dijk schön alles rausköpft. Und ich dachte mir, das kann ja nicht funktionieren. Warum tut ihr das? Und genau in der Sekunde haben sie per Kopf dann das 2-2 erzielt. So kann es dann gehen. Jürgen, du hast ja vor Ort wahrscheinlich auch viel mitbekommen, nicht nur wie das USA-Spiel aufgenommen wurde. 25 Millionen ZuschauerInnen haben es gesehen. Generell die TV-Quoten bisher sehr erfolgreich. Auch das Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika hat da einen Rekord bisher für Eröffnungsspiele gebrochen von den Quoten her. Was hat dir bisher so an der WM gefallen und wie wurde die Leistung der USA aufgenommen?
Also das wäre die generelle Beobachtung, dass natürlich genau das Ergebnis eingefahren wurde von den Amerikanern, was hier dann die Leute in Stimmung bringt oder zumindest neugierig macht auf mehr. Und so wie die Amerikaner das rausgespielt haben, muss man auch sagen, das hat teilweise sehr glanzvoll ausgesehen. Und mein persönliches Resultat war eigentlich das, was im Australien-Spiel gegen die Türkei zustande gekommen ist und auch wie die gespielt haben, beide Mannschaften. Wobei ich bin nicht halb so gut vorbereitet auf all die vielen nicht-amerikanischen oder nicht-deutschen Mannschaften. Deshalb kann es sein, Tobi, dass ich die Australier zum Beispiel völlig ahnungslos unterschätzt habe. Vielleicht sind sie wirklich so gut.
Tobi schüttelt oder wiegt den Kopf. Wie ist es, Tobi? Ich habe heute auch gehört beim Guardian, dass Australien das wohl am falschest eingeschätzte Team vor Weltmeisterschaften generell ist, dass man die gerne mal unterschätzt.
Ja, eben. Deswegen habe ich sie nicht ganz unterschätzt, weil sie ja vor 4 Jahren schon eine sehr, sehr starke Weltmeisterschaft gespielt haben und dann auch gegen Argentinien eine starke Schlussphase damals hatten. Mir war klar, dass die sehr defensiv auftreten. Ich war von den Türken eher enttäuscht, also eher andersrum. Das war ja wirklich so ein klassisches, ganz klassisches 2010er Fußballspiel, würde ich fast sagen. Aus vergangenen Zeiten, ein Team stellt sich hinten rein, bolzt die Bälle lange raus, hofft, dass dann ein Konterball rausspringt oder ein Standard und das andere Team muss sich dann irgendwie da durchspielen und hat es dann nicht hinbekommen. Ich habe jetzt gesehen, ist so eine Szene gegangen vor dem Spiel, wo ein türkischer Spieler, ich glaube es war Arda Güler, halt so die ganze Zeit da vor sich hinredet, wir sind die Besseren, wir sind das stärkere Team, wir sind besser als der Gegner und auf der anderen Seite steht Jackson Irvine und guckt einfach nur grinsend nach vorne. Also das ist so ein bisschen viral gegangen, so diese unterschiedliche Herangehensweise. Aber ja, das war tatsächlich ein überraschendes Ergebnis. Ich habe es auch andersrum getippt gehabt.
Ja, Tippspiele sowieso ein großes Ärgernis. Ich mache bei gar keinen mehr mit. Dann muss ich mich nicht mehr ärgern, wenn irgendwo ein 1-1 fällt, was ich nicht getippt habe. Inga, was sind denn so bisher die Spiele gewesen, an denen du Freude hattest?
Ja, ich finde es immer krass, was für eine Eigendynamik diese Turniere dann doch wieder entwickeln. Man rauscht dann so von Spiel zu Spiel und irgendwie verschwimmt alles so ein bisschen. Ich muss sagen, dass ich gestern auch vor dem Deutschlandspiel irgendwie mich sehr unterhalten gefühlt habe von dem Gegner von Curaçao, von der guten Laune, die die Mannschaft verbreitet hat, von diesen ganzen Tänzen. Also so dieses Drumherum gefällt mir auch total gut. Ich fand auch Brasilien, Marokko spannend. Aber ja, so dieses Drumherum, die Mannschaften und so, das ist schon cool zu beobachten. Und es geht jetzt irgendwie Schlag auf Schlag. Ich finde diesen ganzen Rhythmus wirklich ziemlich krass.
Ja, vor allem, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich vercheck die ganze Zeit, obwohl ich es natürlich bei mir im Kalender eingetragen habe, sind jetzt heute Nacht noch 2 Spiele oder beginnen die morgen Abend am Sonntag? Also ich wusste dann schon, dass das so ein 5-Spiele-Tag ist. Aber es hat mich dann irgendwie dann doch überfordert. Ich habe auch wegen einer privaten Veranstaltung einiges an Spielen dann verpasst, die ich dann nachgeguckt habe, wo ich dann aber auch harte Entscheidungen treffen musste. Also will man die zweite Hälfte Brasilien gegen Marokko dann wirklich noch sehen, wenn man schon vorher gesehen hat, was da eben alles nicht passieren wird? Spoiler, viel wird nicht passieren. Also es ist irgendwie immer noch ein seltsames Turnier, aber Eva eben auch schon wirklich mit so ein paar Dingen, die sportlich hängen bleiben. Und man sieht halt auch wieder, es ist eine aufgeblähte Gruppenphase und deswegen sind natürlich auch mehr Teams zum ersten Mal mit dabei und so weiter und so fort. Aber es hat halt auch seinen Charme, wenn man in manchen Partien einen klaren Außenseiter hat und dem kann man dann ja auch gerne mal die Daumen halten. Also ich finde dieses eine Tor von Curaçao zum Beispiel gegen Deutschland, also wer ihn das nicht gönnen kann, der heißt Julian Nagelsmann oder ist deutscher Innenverteidiger. Aber alle anderen, glaube ich, mussten sich darüber freuen. Ging es dir ähnlich?
Oder heißt Manuel Neuer.
Ja, oder das, ja.
Es war, glaube ich, der erste Ballkontakt, den Ball aus dem Netz zu holen.
Ja, also ich muss gestehen, ich glaube, ich habe bisher von dieser WM vor allem viele Videos drumherum gesehen und mehr als jede Spielminute. Es kam tatsächlich bei mir alles Mögliche Private dazwischen, weshalb ich dann noch nicht irgendwie in den 5 Stunden Schlaf, die ich geholt habe, gesagt habe, boah, da guckst du jetzt irgendwie noch Fußball nach, ehrlich gesagt. Aber ich muss sagen, ich finde einfach schon schön, wenn man so die ganzen Bilder drumherum sieht. Also Inga hat eben schon auch angesprochen, die feiernden Curaçao-Fans, also ich finde die Schottland-Fans auch toll. Das war ja dann gerade ein Spiel Schottland gegen Haiti, wo man irgendwie sagt so, ey, da gönnt man es ja irgendwie beiden Mannschaften, weil klar, Haiti ist schon so der Underdog, Schottland aber auch seit, ich glaube, 38 Jahren nicht mehr bei einer WM dabei gewesen. Von daher dachte ich mir so, ja, okay, das ist dann irgendwie doch dann so dieses Fußballfest, auf das viele sich dann, glaube ich, auch doch gefreut haben, worüber wir letzte Woche ja auch geredet haben, dass es natürlich auch vollkommen in Ordnung ist, trotz der ganzen Nebenschauplätze oder vielleicht auch Hauptschauplätze, ehrlich gesagt, sich wirklich auf den Fußball zu freuen, auf das Drumherum, auf das, was für viele eben WM seit der Kindheit irgendwie bedeutet. Und ja, ich finde, da ist, glaube ich, vielleicht an manchen Stellen auch einfach schon schöne Bilder produziert und wie gesagt, dieses 1-1, also das habe ich gestern dann auch, da habe ich noch 2-3 Mal zurückgespult im Stream, um mir da irgendwie das nochmal anzugucken, wie die das Tor feiern und so, und ich finde, ich glaube, jeder, der irgendwie Fan von einem Fußballverein ist, der vielleicht nicht jedes Jahr deutscher Meister wird oder sowas, der kann das auch irgendwie nachempfinden, ne? Also dieses Gefühl von, ey, wir haben das erreicht. Und ich glaube, ich habe auch ein Interview mit einem Curaçao-Fan nach dem Spiel gesehen von der ARD, wo eine Frau eben gefragt wird, ja, ne, wie ist es denn jetzt mit dem Spiel? Und die einfach sagen, ey, wir haben so lange darauf gewartet, auf diesen Moment. Und wir haben alles gewonnen. Wir haben alleine, dass wir ein Tor geschossen haben, das war für uns in diesem Moment dieses alles gewonnen. Und ich glaube, das habt ihr in der Nationalteams-Folge auch kurz angesprochen. Mhm.
Und gleichzeitig haben wir natürlich 3 Gastgeber, die auch alle unterschiedlich gestartet sind. Ich weiß nicht, Tobi, was so deine Meinung zu Mexikos 2-0 gegen Südafrika ist. Wie die Gastgeber abschneiden, prägt ja auch gerne mal so zumindest die Anfangsstimmung bei so einem Turnier.
Ja, ich glaube, Mexiko hat den Pflichtsieg eingefahren gegen eine sehr schwache südafrikanische Mannschaft. Das ist jetzt so ein bisschen vergleichbar mit Deutschland, weil man noch nicht genau sagen kann, okay, was ist dieser Sieg, was bedeutet dieser Sieg, weil der Gegner einfach so schwach war. Also das war ja die Story des Eröffnungsspiels, war für mich eher wie Südafrika verzweifelt versucht hat, hinten rauszuspielen und dann den einen oder anderen Ball halt in die Füße von Mexiko gespielt hat. Mhm. Und das große Problem ist, wie gesagt, du weißt nicht, wie es weitergeht. Aber ich fand schon, dass es, glaube ich, für die Stimmung ganz zuträglich war, besonders der USA-Sieg, den hast du ja gerade schon angesprochen, der ja auch so, zumindest nehme ich das auf meinem Social-Media-Kanälen war, eine richtige Euphorie entfacht hat in den USA, eine richtige Fußball-Euphorie. Sie sagte, oh Gott, wir sind ja wirklich gut. Das ist ja etwas, womit sie gar nicht so jeder US-Fan gerechnet hatte, weil ja auch die Vorbereitung sehr wankelmütig war und es sehr lange gebraucht hat, bis Pochettinos System funktioniert hat. Und ich glaube, das ist schon wichtig. Kanada ist dann noch das große Fragezeichen. Die Gruppe ist ja schön weit offen mit 4 Teams, die alle unentschieden gespielt haben. Da ist dann noch so ein bisschen das Fragezeichen, wobei ich da den Einsatz schön fand. Aber du merkst schon, dass die kanadische Mannschaft, das ist eine Feldlazarett mehr als eine Fußballmannschaft. Da fehlen ja wirklich die Hälfte der Spieler oder sind angeschlagen. Oder man hat ja gesehen, als Ahmed dann kam, was der dann für einen Schwung reingebracht hat. Der ist eigentlich absoluter Startelf-Kandidat, wenn der fit ist. Solche Kleinigkeiten. Ja, ich glaube schon, dass es sehr wichtig ist, dass die Teams diese Teams gut performen und damit hier Turnier weit vorrücken, weil das können sie mit dem Turnierbaum, den sie haben. Mhm.
So, Jürgen, dann brauchen wir jetzt aber den Realitätscheck. Wie viel Euphorie ist denn in den USA zu spüren?
Es ist vor allen Dingen die importierte Euphorie und das ist, glaube ich, zwar nicht ungewöhnlich für normale Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften, speziell nicht in Europa, wo die Fans also locker anreisen können. Aber ich war schon verblüfft, wie viele Schotten aufgetaucht sind, wie viele Holländer aufgetaucht sind. Dass die Ecuadorianer, die vermutlich fast alle in den USA leben als Expats, in Philadelphia fast das Stadion gestern randvoll gefüllt haben mit Stimmung, die dann eben in Enttäuschung umgeschwungen ist, war nicht ganz so überraschend. Aber das sind so die Facetten, also diese quasi importierte Begeisterung, die dann auch den Amerikanern, jetzt reden wir nur von den Amerikanern, auch irgendwie sehr beeindruckend vorkommen. Also zum Beispiel der holländische Fanauftritt in das, was die FIFA, nach FIFA-Lingo immer Dallas genannt wird, ist aber nicht in Dallas, sondern in einer Stadt in der Nähe von Dallas, in Arlington, in einem Stadion, in dem die America's Team getauften Dallas Cowboys in der NFL spielen. Und die machen dann zwar sogenannte Tailgate-Partys vor den Spielen, vor den Heimspielen oder so, aber was die Holländer da eingeführt und abgewickelt haben, das hat nun also das Fernsehen dort komplett begeistert. Und es gibt auch tolle Bilder darüber, wie die Holländer das machen. Für jemanden, der das schon mal gesehen hat, war das jetzt nicht neu, aber die Amerikaner sind halt so, das ist genau die Art von auch visuell nachvollziehbare Begeisterung, wo das amerikanische Herz aufgeht oder so, ja super, warum haben wir das nicht oder so, ne? Ja, warum nicht? Weil ihr seid halt keine richtigen Sportfans, ihr seid halt Sportkommerz-Anhänger mit irgendwelchen angeblichen Anhänger-Ritualen, die alle irgendwie so eingespielt sind und so, und die nie diese Spontanität zum Beispiel, ich meine, das muss man wirklich mal feststellen, diese amerikanische inszenierte Sportwelt hat nur selten sowas wie jetzt zum Beispiel bei den New York Knicks im Basketball, die ja nun auch gerade zum ersten Mal seit 100.000 Jahren den Titel geholt haben. Und was die New Yorker Fans, die wirklich Hardcore-Fans sind, die sind Sportfans und Teamfans, aber hauptsächlich Sportfans, Basketballfans. Was die dann auf die Beine stellen, das ist authentisch, das ist natürlich dem Sieg geschuldet und nicht nur Vorfreude. Aber das ist selten. Also das kann man halt nicht überall in den USA haben. Da ist sehr viel fabriziert.
Kann natürlich auch ins Negative umschlagen. Also betrifft indirekt auch die WM, weil die Stadt New York hat für den Transfer zum Stadion in New Jersey unter anderem Schulbusse sich gemietet. Und davon sind ein paar in Flammen aufgegangen bei diesen Feierlichkeiten der Knicks-Fans. Aber ich denke, da werden viele Hörerinnen und Hörer von den eigentlichen Feierlichkeiten sicherlich Videos gesehen haben. Tobi, du hattest dich gemeldet. Was wolltest du noch
ergänzen? Ja, weil ich frage mich immer, das ist die Frage, die ich mir stelle. Die USA ist ja auch ein Land mit viel, wo viele Menschen, die in der Diaspora leben, in den USA. Ich habe immer das Gefühl, dass da auch viele Fans dabei sind, die gar nicht angereist sind, sondern Amerikaner oder Leute mit Wurzeln in den Ländern, die dann da mitfeiern. Ist das auch dein Eindruck, den du da hast? Gerade beim deutschen Spiel waren da auch häufiger Leute eingeblendet, die ich anhand ihrer Klamottenwahl als nicht deutsch identifizieren konnte. Das waren irgendwelche anderen, die halt kein Check24-Trikot getragen haben, sondern eine andere Form von Trikot, wo man erkennen konnte, die kommen jetzt nicht aus Deutschland. Hast du auch das Gefühl, dass das so eine, ich habe es jetzt gelesen, im Independent war es, glaube ich, eine WM der Diaspora ist?
Ja, von mir wird auch noch was kommen über die kapverdische Diaspora in den nächsten Tagen. Das ist ein Teil dieser amerikanischen Situation. Also die Usbeken, die in zum Beispiel in Brooklyn wohnen, die Ecuadorianer sind auch viel im Nordosten. Also das ist eine jüngere Einwanderungsgeschichte. Die Haitianer, die also sehr stark in Florida und inzwischen auch in Ohio wohnen, die also aus Ländern kommen, in denen Fußball auch irgendwie verankert ist und eine Rolle spielt, die lassen sich auch leicht mobilisieren. Die wollen einfach dabei sein auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Die kaufen dann auch die Trikots und so weiter. Und sie sorgen auch für diese Uniformität, die man zum Beispiel, und das muss ich noch mal leider vertieft sagen, in Oklahoma City spielt eine der besten Basketballmannschaften der Welt. Da sitzen alle Leute in weißen T-Shirts, die haben die geschenkt bekommen oder auch in blauen. Und dann sitzen die alle da in der gleichen Farbe, weil sie diese Klamotten geschenkt bekommen haben und bezeugen so ihre Anhängerschaft. Also die kommen nicht aus sich innen heraus zu einer Artikulation. Die müssen das simulieren. Wir sind Anhänger. Das müsst ihr jetzt alle sehen und so. Ja, das ist so eine Sonntagsbeziehung oder so zu Sport. Und das ist in Amerika sehr verbreitet. Das muss ich leider nochmal betonen. Das wird auch gerne weggejubelt. Ja, das wird hier unterdrückt. Aber
weil wir jetzt als Deutsche bei geschenkten Trikots aktuell auch nicht.
Ja, also
du hast es, glaube ich, mittlerweile, ich sehe nur noch Leute mit diesen geschenkten Trikots rumlaufen. Da hat sich keiner mehr irgendwie ein Deutschland-Trikot gekauft, gefühlt.
Also überall, vor allem macht ja jede zweite Firma das irgendwie, ne? Also egal, wo du irgendwie, ob du in den Supermarkt gehst oder was auch immer, überall diese Trikots, das ist ein wenig anstrengend auch.
Ja, aber dann ist ja doch im deutschen Fußball und natürlich auch in anderen Teilen in Europa durch das, was eben als Ultra-Fans und so bezeichnet wird, die also sich ganz viel Mühe geben, auf irgendeine Art und Weise ihre Fanleidenschaft zu artikulieren und das auch kreativ tun. Das ist doch dann noch immer noch das Kontrastprogramm, das zählt. Aber vielleicht gilt das eben nicht für die Nationalmannschaft und die Fans, die dann mobilisiert werden.
Und explizit Nationalmannschaft der Männer, ne? Also das muss man ja vielleicht auch nochmal sagen.
Ist die Fankultur anders?
Sowas sehen wir bei den Frauen nicht.
Eva, also, sag mal, ist die Fankultur bei den Frauen in Bezug auf die Nationalmannschaft fassbar anders?
Ich meine
anders?
Eher das, also drumherum, also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele Aufsteller ich, also soll jetzt keine grundsätzliche Diskussion werden, aber Aufsteller ich gesehen habe in diesem Jahr und vor 2 Jahren mit Deutschlands Schminke und Augenpads und hier was und da was und in jedem Supermarkt und was auch immer und die Trikots. Und das wurde halt bei den Frauen nicht gemacht, weder bei der WM noch bei der EM. Ne? Also da, das ist dann halt eben auch etwas, das wieder sehr auf den Männerfußball zugeschnitten ist. Und also die zur Fankultur, da ich einfach nur im Männerfußball hauptsächlich unterwegs bin, wäre es ein bisschen schwierig, über das andere ein Urteil zu fällen. Deshalb möchte ich das auch nicht.
Ja, aber vielleicht hat Inga da eine Meinung zu. Also wenn nicht, ist auch okay. Ich will dich jetzt nicht reindrücken. Aber ich habe ja auch gesehen, dass du ja auch eine Podiumsdiskussion ja geleitet hast jetzt am Wochenende mit Felicia Mutterer von Victoria Berlin bei den Frauen. Also ich persönlich hätte gesagt, das ist schon nochmal eine andere Art und Weise, wie das Nationalteam unterstützt wird, wenn wir über Frauenfußball sprechen. Also sowohl in Deutschland und wenn wir über die USA sprechen, dann ist es sowieso nochmal was komplett anderes, wie da über den Frauensport gesprochen wird aktuell. Wie würdest du das einschätzen?
Ja, ich glaube, so vor ein paar Jahren wäre ich da total bei euch gewesen, hätte auch gesagt, es ist weniger patriotisch, weniger von Deutschlandflaggen und so weiter begleitet. Ich habe das letztes Jahr bei der EM in der Schweiz, da war ich ja auch vor Ort, habe ich das ein bisschen anders wahrgenommen, also so diese Fanmärsche, wo auch die Nationalflaggen, die Nationalfarben sehr präsent waren, haben auf jeden Fall zugenommen, würde ich sagen. Auch so die Gesänge in diese Richtung, nicht jetzt, ich meine, es ist nichts Problematisches, aber so irgendwie schon mit so ein bisschen mehr Nationalstolz, wenn man das so sagen möchte. Und ja, so die Präsenz auch in den Stadien von Deutschland-Trikots mit den Namen der Spielerinnen und so hat zugenommen. Also ich würde sagen, es ist noch nicht da, wo der Männerfußball ist, aber es gleicht sich so ein bisschen stückweise an. Und ich möchte noch ganz kurz ergänzen zu Eva, dass es auch, finde ich, bei den Männern einfach immer wahnsinnig bescheuerte Produkte gibt. Also auch aktuell die Augenpads, die du gerade angesprochen hast. Ich habe die ja aus Spaß von einer Freundin geschenkt bekommen. Diese Augenpads, die man sich zum Kühlen quasi in der Halbzeitpause in den Deutschlandflaggen unter die Augen legen kann. Ist dann auch genau beschrieben auf dem Kärtchen dazu. Also ist schon immer Wahnsinn, womit alles so Kommerz gemacht wird. Aber sie meinte, es war das Letzte, was es noch gab im Drogeriegeschäft, also scheint Zuspruch zu finden.
Ich glaube, das kann man auch, Entschuldigung, dass ich da reingrätsche und ich will dir auch nicht die Tour vermasseln, aber das ist mir gerade als Gedanke gekommen. Ich habe sowieso das Gefühl, dass ein bisschen von dieser, dass die Leute ein bisschen WM-Begeisterung aufholen. Also zumindest in meinem Umfeld habe ich das Gefühl, dass natürlich bei Katar viele nicht dabei waren und bei Katar auch viele aus guten Gründen nicht dabei waren und gesagt haben, ich lasse diese WM aus. Und man hat das Gefühl, dass da viele Leute, viele der Themen, über die ihr auch letztes Mal sehr ausführlich und gut gesprochen habt, so ein bisschen ausblenden wollen auch, weil sie sagen, jetzt habe ich mal wieder Lust auf eine WM, ich habe mal wieder Lust, mir diese Begeisterung zu holen.
Ja, das ist zum Teil auch mein Eindruck. Max, weil du gerade unsere Veranstaltung gestern in Berlin angesprochen hast. Also ich merke aber auch bei vielen Leuten, dass sie gerade auch beides können. Also wir hatten vorher so eine kleine politische Runde, haben dann aber auch gesagt, okay, jetzt gucken wir darauf, wie sich die Mannschaft vorbereitet, auf das Spiel und so weiter. Und viele haben dann auch so einen kleinen Cut gemacht, aber hatten schon irgendwie auch Bock vorher über diese gesellschaftspolitischen Themen zu sprechen, sich damit auseinanderzusetzen und danach eben das Spiel zu gucken. Also ja, mein Eindruck war, dass irgendwie beides stattfinden kann und beides auch von einigen Fans zumindest gewollt ist. Aber die Euphorie nimmt auf jeden Fall zu. Also wenn ich mir anschaue, wie oft unser Spielplan beim Tagesspiegel jeden Tag von Leuten sich angeschaut wird, dann gibt es auf jeden Fall viele Leute, die momentan die WM sehr aktiv verfolgen.
Ich habe tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, es gibt einen Unterschied auch in der Vorfreude zwischen den Leuten, die viel auch, ich sag mal, Bundesliga-Fußball gucken und so und die im Prinzip wirklich eher so auf Turniere schauen. Also ich habe so ganz viele Leute im Umfeld, die so sagen so, boah, eigentlich geht mir Fußball schon wieder zu früh los, so in dem Sinne. Und dann gibt's die Leute, die halt einfach über die Saison vielleicht mal so ein paar Highlight-Spiele gucken, die dann sagen, ja, voll geil, endlich wieder großes Turnier, ne? Also das ist, glaube ich, auch sowas, was man so ein bisschen feststellen kann. Ich bin halt, wie gesagt, eher auch noch Team 1. Also zu viel Fußball zuletzt geguckt und eigentlich noch nicht wieder bereit dafür.
Amen, sage ich dazu nur, um Basti Schweinsteiger zu zitieren. Kommen wir gleich noch zu. Jürgen.
Was mir in dem Verlauf unseres Gesprächs jetzt gerade eingefallen ist, wir haben ja in der letzten Woche uns mit der Frage beschäftigt, also wie findet man eigentlich rein in so ein Mammutturnier? Also wo sind die Aufhänger oder so? Dann habe ich dann als Beispiel mal gesagt, na, ich habe also ein Problem, aber ich glaube, mit England komme ich irgendwie zumindest mal in Fahrt. Nun haben die noch gar nicht gespielt, das ist auch okay. Was aber tatsächlich jetzt schon gerade mit den ersten Spielen und dem ersten Wochenende, schon mit sehr vielen Spielen passiert ist, sind allerlei Aha-Erlebnisse, die die Aufmerksamkeit auch triggern. Also das hätte ich nun gar nicht gedacht, dass das so schnell funktioniert. Zum Beispiel jetzt ist mir völlig klar, wie gut die beiden Gegner der Deutschen in der Vorrundengruppe sind. Die haben gestern gegeneinander gespielt. Das war interessant getriggert. Und das gilt auch jetzt für einige andere Mannschaften, die ich gesehen habe, die Schweden habe ich gestern nicht gesehen, aber die hatte ich auch irgendwie vergessen, die haben sich in Erinnerung gespielt. Mhm. Und so kommt tatsächlich über eine gewisse Dynamik, und jedem wird es anders gehen, also das ist ja nur mein persönlicher Eindruck, also nur als Feststellung, vor einer Woche waren wir vielleicht noch ein bisschen ratlos oder ein bisschen unentschlossen oder ein bisschen und jetzt, glaube ich, kann jeder schon mal anfangen, sich mit irgendwas zu identifizieren. Mhm.
Aber wenn wir bei Dynamik sind, da hätte ich dann mal eine Anschlussfrage. Wie findet ihr, Eva, du darfst gerne mal beginnen, wie findet ihr denn die Trinkpausen und die Art und Weise, wie sie durchgezogen werden, auch bei Spielen in klimatisierten Stadien, wie eben bei Deutschland gegen Curaçao, wo man dann auch deutlich den Eindruck hat, also getrunken wird eigentlich am wenigsten in der Trinkpause. Im Grunde ist es eine Werbeunterbrechung, die für Coaching verwendet wird.
Also ich habe mir noch nicht so eine richtige Meinung darüber gebildet. Ich find's per se erstmal weiterhin kontraproduktiv, wenn man immer darüber spricht, dass die Nettospielzeit erhöht werden soll und alles Mögliche. Ja, also ich finde, es ist so ein bisschen die, ich sag mal in Anführungszeichen, Shitshow und der vorgeschobene Grund, den man so ein bisschen erwartet hat. Ich muss kurz sagen, ich finde es sehr witzig, dass ausgerechnet Jürgen Klopp sich dann darüber beschwert hat, dass es ja nur noch um Kommerzialisierung geht. Tobi korrigiert mich schon. Also vielleicht habe ich es auch ein falsch zugeordnetes Zitat gelesen, aber dann war es so. Danke. Ich komme da nicht mehr mit. Ich habe Jürgen Klopp auch zu oft auf meiner
Homepage gehört. Ich meine, dieses Zitat, was durch die Welt gegeistert ist, war ein Fake. Zumindest hat Raphael Honigstein das mir so erklärt gehabt, dass das
Top, wohl danke.
Ich habe auch ZDF geschaut, aber das soll wohl Fake gewesen sein. Das wird auch keinen Sinn ergeben, weil der Sender, der ihn bezahlt, Magenta, der schaltet fleißig Werbung in diesen Pausen.
Und von daher, arbeitet bei Red Bull. Also, ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sonst noch sagen soll. Aber gut, ja, ich habe es gestern dann wirklich beim Deutschlandspiel das erste Mal gemerkt und hatte wirklich so das Gefühl, weil es ja, glaube ich, auch kurz nach dem 1-1 war, hatte echt so irgendwie so das Gefühl, jetzt ist, also irgendwie ist jetzt ein Bruch im Spiel und ja, also wenn wir halt irgendwie darüber reden, was in einem normalen Bundesligaspiel, wo sich überall drüber beschwert wird und ne, wenn wir da auf die Fans gucken und hier ne, darüber diskutiert haben, wie schlimm das für die Spieler ist, wenn da irgendwie 5 Minuten Pause wegen Tennisbällen ist und jetzt haben wir diese Trinkpausen, die keinen richtigen Sinn erfüllen, dann finde ich es tatsächlich irgendwie nicht so ganz konsequent und auch ehrlich gesagt ein bisschen lächerlich. Aber ich muss auch sagen, am Ende muss man vielleicht auch so ein bisschen die Spieler fragen, wie das für die ist. So, ich als Fan kann damit per se erstmal relativ wenig anfangen.
Tobi?
Ich finde diese Trinkpausen, die haben einen riesengroßen Einfluss auf Spieler gehabt. Also es gab schon mehrere Beispiele, wo man deutlich gemerkt hat, okay, die Mannschaft war eigentlich in den ersten 23 Minuten des Spiels überfordert mit dem, was der Gegner anbietet. Und dann kam die Trinkpause und dann kam der Coach, der nochmal 2, 3 Dinge sagen konnte und danach war der ganze Flow weg. Das größte Beispiel, das habt ihr ja auch schon mit im anderen Format analysiert, Max, ist halt das Spiel Deutschland gewesen. Curaçao hat mit einer Raute aufgebaut, das haben sie noch nie gemacht. Das war, hat Deutschland auf dem völlig falschen Fuß erwischt, auch im Kontermoment. Und dann konnte natürlich Nagelsmann in dieser Pause sagen, okay, Kimmich, du bleibst bitte ein bisschen mehr da und dann verschieben wir es noch ein bisschen so. Und danach hat es auch besser funktioniert. Also das hat ja erstens das Momentum gekillt, aber ist auch aus taktischer Sicht ein Riesending. Das gab es bei mehreren Spielen. Das war auch bei Brasilien gegen Marokko auch so. Da war auch nach der Pause, war dann Brasilien plötzlich ein Ticken besser und so weiter und so fort. Und das ist schon ein riesiger Faktor, dass du jetzt aus einem Spiel, das eigentlich immer dafür bekannt war, dass du halt, wenn du eine taktische Idee hattest, sie erstmal 45 Minuten lang durchziehen konntest, ohne dass der Gegner mega viele Möglichkeiten hat, da was gegen zu tun. Das wird jetzt zum Spiel aus 4 Vierteln. Das ist ein ganz großer Einfluss auf dieses Spiel. Das hat ein ganz großes, verändert den ganzen Charakter eines Fußballspiels. Das muss man deutlich benennen.
Ja, und ich weiß nicht, ich hätte irgendwie gerne mal eine Diskussion drüber gehabt, ob wir jetzt Fußball in 4 Vierteln spielen wollen oder weiter in 2 Hälften. Ich weiß nicht, Inga, wie es dir damit geht.
Ja, ich finde, ich sehe das ähnlich wie Tobi und ich glaube, es sorgt ja auch zu Recht gerade für wirklich viel Aufregung, für viel Kritik, auch in den anderen Ländern. Also ich erinnere nur daran, dass ja bei Fox es sogar so war, dass die dann zu spät zurückgeschaltet haben ins Stadion, während noch irgendwie Werbung lief und dann Fans das Gefühl hatten, sie verpassen da jetzt wichtige Spielszenen. Also das ist ja schon ziemlich krass und darüber muss, glaube ich, gesprochen werden und ich glaube, wir müssen darauf auch ganz, ganz genau nach der WM schauen. Ne? Also man darf nicht vergessen, die FIFA macht jetzt schon Milliarden mit diesen ganzen TV-Rechten, erhofft sich aber wahrscheinlich jetzt davon noch mehr Gelder und es scheint ja auch irgendwie aufzugehen, der Plan, weil ich hatte ein Interview mit Magenta TV auf jeden Fall gelesen und da wurde auch gesagt, dass die ganzen Werbeplätze, über 200 waren das, ohne Probleme direkt verkauft wurden. Also wenn jetzt die Sender ne, damit Geld machen, kann die FIFA ja vielleicht auch bei den nächsten Turnieren sagen, okay, die TV-Rechte werden jetzt noch teurer. Also ich glaube, da gilt es auch ganz genau auf die kommerzielle Motivation, auf die kommerziellen Entwicklungen nach dem Turnier zu schauen. Und das im Auge zu behalten.
Ich glaube, das Schöne ist, in dem Sinne, da sind wir wieder beim Thema Fußballkultur, wenn du es in Deutschland wirklich flächendeckend einführen würdest, also sagen würdest, es gibt diese Pause bei jedem Spiel, dann kannst du sicher sein, dass diese Pause 20 Minuten lang ist, weil während dieser Pause Tennisbälle auf dem Platz fliegen. Das ist eine der guten Dinge. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du das so flächendeckend reinbekommst, aber es ist natürlich auch das Glück der FIFA, dass du da keine organisierte Fankultur hast, die da geschlossen gegen vorgeht. Weil grundsätzlich per se sind ja Trinkpausen auch jetzt, wenn sie in Stadien stattfinden, wo es heiß wird. Und es wird einige Spiele noch geben bei dieser WM, wo es wirklich nötig ist, dass diese Spieler diese Trinkpausen bekommen. Aber es gibt halt auch Spiele, Deutschland Curaçao im voll klimatisierten Stadion bei 21 Grad. Habe ich schon online den Witz gesehen, die haben dann Tee ausgeschüttet, damit die Spieler nicht frieren. Das ist dann auch die Wahrheit. Also das Flächendecken machst, ist halt nur ein Cash Grab, das muss man klar so sagen. Aber dieser Cash Grab hat einen klaren Einfluss auf das Spiel.
Jürgen?
Ich wollte nur das, was dann Tobi gesagt hat, auch noch verstärken. Also zum Beispiel das Stadion in Los Angeles, das ist tatsächlich in Los Angeles. SoFi Stadion hat auch ein Dach, ja, so wie Houston. Und ich habe jetzt den Überblick verloren, wo es das noch gibt. Atlanta kann zumachen, genau, das werden wir dann noch sehen, wenn die da spielen. Das wird alles klimatisiert, das ist alles dann klimatisiert und das hat vernünftige architektonische Überlegungen gegeben, um sowas zu machen, auch für den amerikanischen Sportbetrieb, seitdem man das auch technisch viel einfacher hinbekommen kann. Also das nicht zu unterscheiden, ist schon wieder nah am Absurden. Noch ein kleiner Schnurkus. Die WM 94 in den USA hat man ja zum Beispiel ein Stadion gehabt, das ist so also eine riesen überdachte Arena, wo es keine verschließbaren oder öffnbaren Dinge gab. Und da hat man dann also in Detroit oder außerhalb von Detroit in Pontiac hat man dann rumexperimentieren müssen, wie man für so ein Stadion Naturrasen in einer Halle bringt. Und die kamen dann auf eine Lösung, wo sie in so 1,5 mal 1,5 Meter großen Containern den Rasen draußen gepflegt haben und dann reingeschoben haben und ein, zwei Tage vorher, wo das Spielfeld also nicht dicht gewachsen war, sondern es wurde irgendwie so gefummelt. Und das war nicht das einzige Problem. Ich war bei dem Spiel der USA gegen die Schweiz in dieser Halle. Da hast du geschwitzt, weil die Feuchtigkeit aus diesem Gras, ja. Das also, die ist dann natürlich verdunstet in so einer Halle. Und das war also sicherlich auch nicht gut für die Spieler, aber auch für die Zuschauer. Unangenehm, weil die in Detroit waren nicht daran gewöhnt, dann die Halle runterzukühlen, wenn es zu warm ist. Die hatten gedacht, das geht so. Also das wird aber auch immer wieder vergessen, dass man mit solchen Themen auch gründlicher umgehen sollte. Und möglicherweise war das auch wieder nur ein Dekret, das also Herr Infantino irgendwie eingeführt hat, weil der nun mit den Leuten redet, die zum Beispiel das Geld einspielen. Und das wären ja in dem Fall vor allem die Fernsehrechte, Käufer und Fernsehsender.
Tobi?
Entschuldigung, ich will nicht gar nicht so viel reden, aber ich habe auch in der Vorbereitung ja natürlich viele Spiele geguckt und da guckst du halt auch online, was halt so vom LKW runterfällt, wie das so schön heißt. Und da war dann auch viele Spiele aus Südamerika, vom südamerikanischen Fernsehen. Und da ist es total gang und gäbe, dass während des Spiels Werbung gezeigt wird. Und das weiß natürlich auch die FIFA, dass es da Länder gibt, auch in Teilen von Afrika, wo es halt bei Übertragung einfach ganz normal ist, dass der Sprecher dann mittendrin anfängt vorzulesen und jetzt dank an unseren Sponsor und dann kommt unten ein Banner. Und ich denke, das ist so natürlich dann auch die FIFA, das weiß und natürlich auch merkt, okay, da ist jetzt eine Möglichkeit, damit die TVs in der Werbung spielen können und dann können wir halt mehr Geld verlangen für die Rechte.
Ja, und gleichzeitig interessant, dass in Deutschland sogar die Öffentlich-Rechtlichen nach 20 Uhr so verschämt einen kleinen Werbeblock gemacht haben. Da wird dann für irgendeinen doofen Newsletter oder geht mal auf unsere Online-Seite Werbung gemacht. Absolut ehrenlos, wenn ihr mich fragt. Man hätte lieber durchziehen können und im Stadion drin bleiben, noch mal ein paar Szenen zeigen vielleicht. Aber ja, es ist jetzt schon ärgerlich. Aber Tobi, du wirst dich hier nie entschuldigen müssen, dass du noch mal Redeanteil hast. Denn im Rasenfunk gilt das Motto:
Thank you very much. The floor is yours.
Schon viel zu lange kein Infantino mehr gehört. Ich habe es am Blick von Eva gesehen, als wir ihn gesehen haben. Aber mit dem Thema, die Öffentlich-Rechtlichen, sind wir auch bei einem zumindest kleinen Randaspekt des Deutschland gegen Curaçao-Spiels, über das wir noch kurz sprechen wollen. Und zwar jeder und jede, die das Tribünengespräch zu Evangelikalen im Fußball schon gehört hat, ich werde es auch nochmal verlinken, der weiß schon, dass unter anderem Felix Metscher eine sehr eigene Art und Weise des Auslebens seines Glaubens hat, die auch durchaus sich so äußert, dass man von dem Glauben, der Privatsache ist, über einen Glauben, der öffentlich missionieren will, sprechen kann. Und dementsprechend kann man das auch thematisieren. Haben wir ausführlich in diesem Tribünengespräch gemacht. Und das wurde jetzt auch in diesem Spiel Deutschland gegen Curaçao nochmal virulent. Zum einen in einem besonderen Torjubel, der extra von entsprechenden evangelikalen Gruppen sich ausgedacht wurde. Den werden vermutlich mehrere Spieler bei dieser WM nehmen. Metaphorisch gesprochen setzt man sich eine Krone ab und setzt sie aufs Spielfeld. Man möchte damit zeigen, dass der eigentliche König Jesus bzw. Gott ist und man nur so zu seinen Ehren spielt. Und zum anderen hat es sich ausgedrückt in einem Gebetskreis oder wie Sky es auf Instagram geschrieben hat, da haben Spieler die Köpfe zusammengesteckt. Das ist das Zitat. Darauf wurde er angesprochen in der ARD und ich möchte einmal kurz einspielen, wie das von Alexander Schlüter als Reporter und dann Esther Sedlacek und Bastian Schweinsteiger aufgefangen wurde.
Und dann haben wir gerade eben noch gesehen, nach dem Abpfiff standen Sie im Kreis mit auch Spielern von Curaçao, mit eigenen Mitspielern. Können Sie uns erklären, was da passiert ist?
Ja, wir sind halt im Spiel Gegner gegeneinander und dann nach dem Spiel sind wir alle Christen und wir sind so Brüdern und ja, dann haben wir einfach ein kleines Gebet zusammen gemacht, weil wir sind immer noch sehr dankbar. Auch die vom Ergebnis her ist natürlich schön für uns, aber auch im Ganzen glauben wir alle, dass Jesus verherrlicht wird durch das Spiel. Und deswegen sind wir zusammengekommen und haben einfach zusammen gebetet. Ja.
Dann wünsche ich erstmal eine gute Rückreise. Alles Gute.
Amen.
Felix Metscher für Basti, einer der Besten heute auf dem Platz. Welches Potenzial hat er noch?
Inga, es ist klar, dass das eine schwierige Situation ist, im Live auch als dann Moderatorin vor Ort, und Bastian Schweinsteiger hat durch seinen Armen gezeigt, also der hat definitiv das Tribünengespräch oder die vielen Artikel, die es schon gab zu diesem Thema, nicht gelesen. Deswegen ist es klar, dass es jetzt schwierig ist, darauf richtig zu reagieren. Aber wie findest du denn generell oder fandst du den Umgang eben mit der Bühne, die sich da Felix Metscher für sein Thema genommen hat, was ja nicht alle Menschen inkludiert, sondern Minderheiten werden von seiner Auslebung des Glaubens ausgeschlossen?
Ganz genau, und wir blicken ja jetzt schon mit ein paar Stunden später darauf, und genau wie du gesagt hast, dass man in dem Moment vielleicht nicht hundertprozentig reagieren kann, ist schade. Ich denke, mittlerweile sollte es mehr Sensibilität für dieses Thema geben, aber gerade Stunden später, gerade einen Tag später, fehlen mir da total die kritischen Einordnungen. Mir ist ganz wichtig zu sagen, dass das öffentliche Bekenntnis des eigenen Glaubens stellt natürlich kein Problem dar, ne? Ist im Grundgesetz verankert, aber wir sprechen halt nicht darüber, sondern wenn wir über ihn sprechen, gehört auch immer mit dazu, zu benennen, welche queerfeindlichen Posts er in der Vergangenheit gemacht hat, für die er sich meines Wissens nach bis heute auch nicht entschuldigt hat, sondern die fest zu seinem oder zu dem Glauben, zu dem Bild mit dazugehören, ne? Insofern finde ich es ganz, ganz wichtig, das kritisch zu beleuchten. Du hast auch angesprochen den missionarischen Auftrag. Genau das ist eben der Knackpunkt. Dahinter stecken Organisationen wie Fußball mit Vision, Ballers in God, also eben Organisationen, die Spieler wie ihn ganz gezielt als Multiplikatoren nutzen. Und genau diese Bilder tragen ja dazu bei, diese Gesten, diese Ausschnitte, die auf so einer großen Plattform gezeigt werden. Und umso wichtiger ist es, finde ich, das kritisch einzuordnen. Und zum Gesamtbild zu dieser Person gehören diese Posts, gehören diese Organisationen, gehören dieser missionarische Auftrag unbedingt mit dazu. Und das ist auch Aufgabe von Journalismus, ganz unbedingt, das immer mit zu benennen und das in einen größeren Kontext zu stellen. Weil, darüber habt ihr in eurem Podcast ja auch gesprochen, das ist eben Teil einer größeren Bewegung, einer größeren Entwicklung, zu der ja auch andere SpielerInnen, auch im Frauenfußball, Giovanna Hoffmann zum Beispiel, mit dazugehören.
Eva?
Ja, und also Inga, was du eben schon gesagt hast, also ich glaube, kritische Einordnung gibt's eben vom Tagesspiegel und von NTV, wo das Ganze eben auch mal kritischer betrachtet wird. Ich meine, was Springer dazu gesagt hat, können wir uns, glaube ich, alle so ein bisschen denken. Das will ich auch gar nicht zitieren. Aber
was hätte Springer dazu gesagt, wenn das Muslime gemacht hätten, Eva?
Genau, das ist nämlich mein Punkt, weil wir haben ja im Umkehrschluss eben nicht diese Religionsfreiheit, die für alle Religionen gilt. Und wenn wir uns mal immer zu Zeiten des Ramadan, was für Diskussionen darüber gibt, dass es Trinkpausen eben gibt für muslimische Spieler, die das Fastenbrechen gibt, also was es da für Aufruhr gibt. Und im Gegenzug wird hier immer gesagt, ja, okay, das ist halt einfach Christ, das ist so. Und es ist, also ich nehme mal an, Metschers Aussage war eben auf diesen Kreis bezogen, aber per se sind es ja eben nicht alles Christen. Er hat beispielsweise einen Teamkollegen, der eben auch muslimischen Glauben praktiziert, mit Antonio Rüdiger, und für die zur Schaustellung in Anführungszeichen seines Glaubens ja auch durchaus schon kritisiert wurde. Und ja, ich finde das auch schon irgendwie wichtig, das kritisch einzuordnen und eben nicht einfach zu sagen, ja, ist doch toll und ist einfach ein Zeichen des Christentums, weil so ist es eben nicht. Und ja, also mir fehlte da auch zum Teil so, also das wurde zum Teil auch ins Lächerliche gezogen, gesagt, ja, dann spielt er halt mit Gott, und ich denke so, okay.
Inga?
Vielleicht noch eine Ergänzung. Ich würde gerne eine Sache kurz vorlesen, weil ich schon finde, man muss sich das echt vor Augen halten, dass diese Ballers in God dahinter stecken System, und die nutzen eben auch Metscher zum Beispiel für ihre Plattform, um das zu teilen, und schreiben ja selber, wir sind uns bewusst, dass wir als Spieler eine große Chance haben, Menschen mit unseren Plattformen zu beeinflussen und andere mit der guten Nachricht von Jesus Christus zu erreichen. Also die geben ja ihren missionarischen Auftrag auch ganz, ganz offen zu. Und ich finde, das gehört halt unbedingt dazu.
Mhm. Bloß, man muss eben dazu sagen, diese vermeintliche Botschaft von Gott, die beinhaltet eben ein revisionistisches Frauenbild, beinhaltet homofeindliche Positionen. Also wir reden hier nicht über die Botschaft der Nächstenliebe, sondern reden über Nächstenliebe, außer du bist queer, außer du passt nicht zu unserem Bild, das wir so aus der Bibel heraus interpretieren, wie es dort drin steht. Jürgen.
Zwei Anmerkungen. Erstens ist diese Bibel, auf die sich diese Menschen beziehen, relativ klar, was den Übereifer solcher Menschen angeht. Also wenn man das im Neuen Testament nachliest, wird man das bestätigt finden, dass die Zurschaustellung dieser religiösen Einstellung ein Problem ist. Nicht meins, aber eigentlich für solche Leute. Nummer zwei, ich meine, in dem O-Ton gehört zu haben, dass er unterteilt zwischen 90 Minuten Fußball, da ist er kein Christ und dann ist er anschließend Christ. Und ich hätte gerne jemanden, doch, das können wir gerne nochmal auflegen, danach sind wir Christen. Sinngemäß, ich paraphrasiere. Wenn also jemand dann nicht nachgefragt bekommt, wie unterscheiden Sie das denn? Also ist das Fußballspiel selber für Sie irgendwas außerhalb dieser angeblichen Inszenierung oder dieser Inszenierung von Religiosität? Ist das was anderes? Da tritt man sich auf die Knochen, das ist also Nächstenliebe dann abgeschafft oder was auch immer. Also wenn man jemanden nicht auch da, ich weiß nicht, wie klug der Mann ist, aber ich weiß, dass man also an bestimmten Stellen auch Fragen stellen muss und sagen, wie meinen Sie das denn jetzt? Ja, und das habe ich hier auch nicht rausgehört. Aber du kannst es vielleicht nochmal, Max, einspielen, kurz, um das zu klären.
Ja, also er meint es definitiv anders, denn ich habe jetzt nochmal kurz hier ein Zitat von ihm aus dem Ballers in God Podcast mir draufgelegt. Da sagt er nämlich zum Beispiel das hier.
Like every time I step on a pitch, that is for him.
Also jedes Mal, wenn ich auf den Platz gehe, dann ist es eben für Gott. Er sieht sich eben tatsächlich als also jedes Spiel ist eine Lobpreisung von Jesus Christus. So, das ist jetzt mehr oder weniger sogar wörtlich von ihm übersetzt. Eva, du wolltest noch was sagen?
Nee, also in dem Zitat hören wir das ja tatsächlich auch, dass er irgendwie sagt, dass Spiel, dass Jesus durch das Spiel verherrlicht wird. Also er bezieht es ja schon immer direkt aufeinander und sagt ja, glaube ich, auch, also er, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, er spielt nur für Gott, für seinen Glauben und so. Also ich glaube schon, dass er da, ich glaube, er hat das ja eher darauf bezogen, dass man auf dem, während des Spiels Gegner ist, im Sinne, dass man eben für gegnerische Teams spielt, aber nach dem Spiel kann man eben, sei man Brüder und sei man eben alle Christen. Also ich glaube, so war das gemeint, Jürgen. Also so würde ich es eben auch interpretieren.
Ich würde noch einen weiteren Ton von ihm hier abspielen, weil das führt dann nämlich noch zu einem weiteren Thema, was ich da noch gerne zumindest kurz mal erwähnen wollen würde. Also in dem genannten Ballers in God Podcast, wie gesagt, das ist alles aus dem Tribünengespräch Evangelikale im Fußball, da geht es auch um die Frage, ja, wie soll man sich eigentlich öffentlich äußern und welche Symboliken soll man verwenden? Also man könnte jetzt ja auch sagen, ey, lass sie doch einfach ihren Kreis machen. Es ist aber davon auszugehen, dass die ganz bewusst diesen Ort gewählt haben, diesen öffentlichen Ort gewählt haben, plus es wurde ja über alle Social Media Kanäle auch dann geteilt, um eben ihre Botschaft unterzubringen. Und jetzt hören wir mal kurz, was er denn überhaupt zu diesem Themenkomplex gesagt hat da.
God really wants me to have a balance of wisdom and sharing truth, where I believe that there can be circumstances where we don't share things out of like, oh, it's not so wise to share this at this point. And they can actually be situations where it's wise not to share it. Like the Holy Spirit doesn't want you to share something at a certain point. And especially just with certain topics that are a bit more touchy. I believe that God he's leading me to be wise, but then at the same time, be sensitive to him, where it's like, okay, I'm going to share this truth.
Also die vermeintlichen Wahrheiten, die Felix Metscher und andere in einem wörtlichen Verständnis der Bibel herauslesen aus diesem Schriftstück, die sprechen die Sprache des Heiligen Geistes und der würde aber auch verhindern, dass man sich zu bestimmten, er nennt es touchy topics, äußert. Also eben solche Dinge wie eben zum Beispiel Queerness, wie eben moderne Lebensentwürfe, wie vielleicht auch eine Offenheit gegenüber anderen Religionen. Also Felix Metscher, der ist missionarisch unterwegs. Es geht letztlich darum, dass eigentlich im Bestfall alle Christen werden sollen. Und dementsprechend muss man das eben entsprechend einordnen. Und es hat damit nämlich auch einen größeren Rahmen. Deswegen habe ich diesen Ton jetzt nochmal rausgesucht hier schnell. Weil, Inga, wir haben ja auch gerade den Pride Month in den USA. Wir haben auch schon da zum Beispiel eine interessante Begebenheit gesehen in der MLB, in der Major League Baseball. Da gab es einige Spieler, die jetzt auf ihre Kappen, wo eben das MLB bzw. ihr Team-Logo eben in Pride Farben dargestellt war, dann unkommentiert Bibelversstellen geschrieben haben. Und ganz offensichtlich geht es da eben auch darum, um eine Art des Protestes, geben eben genau jenes ja offene Leben, in dem alle Geschlechter und alle Lebensweisen akzeptiert sind. Und da können wir eine Brücke schlagen zu einem anderen Spiel, das schon stattgefunden hat, nämlich Katar gegen die Schweiz. Wir haben vorhin sportlich drüber gesprochen. Das hat ja auch genau in einem solchen Rahmen stattgefunden. Und du hattest die Möglichkeit, mit einem Katari zu sprechen. Magst du uns mal erzählen und den Hörerinnen und Hörern, worum es da ging?
Ja, gerne. Das war mit Nas Mohammed. Das war der erste Katarer, der öffentlich gemacht hat, schwul zu sein. Schon vor vielen Jahren. Der ist in Katar aufgewachsen, hat da lange gelebt, ist Doktor und ist dann aber irgendwann in die USA geflohen, nach San Francisco, aus genau diesem Grund, weil eben in Katar Homosexualität kriminalisiert, bestraft wird und er genau dort nicht mehr sicher war. Deswegen ist er geflohen und arbeitet jetzt mittlerweile in den USA als Arzt. Und zwar natürlich für ihn ziemlich krass, jetzt in seiner neuen Heimat in San Francisco dieses Spiel seines Heimatlandes Katar zu erleben. Er hat sich dafür entschieden, ins Stadion zu gehen und hat mir davon erzählt. Und mich hat das ehrlich gesagt auch ziemlich berührt, weil er da eben, also er ist ins Stadion gegangen. Er hat das nicht alleine gemacht, sondern mit einem Senator, nämlich mit dem Scott Wiener, der selber offen schwul und jüdisch ist. Also auch nochmal irgendwie ein tolles Zeichen. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, bei der WM in Katar, da hat doch Messi so ein Bisch, so ein traditionelles Gewand geschenkt bekommen von dem damaligen Emir. Und Nas Mohammed, also der queere Katarer, hat jetzt eben auch so ein traditionelles Kleidungsstück getragen, was er selber mit den Arabisch, also mit den Worten Liebe und Freiheit bestickt hat und was innen Regenbogenfutter hat. Und damit ist er ins Stadion gegangen. Und ja, es ist irgendwie so ein, also er war auch selber emotionalisiert natürlich, er hat irgendwie viele Emotionen verspürt, er musste damit mit Security natürlich hin, er hat sich auch gegenüber den katarischen Fans nicht sicher gefühlt und er meinte eben auch, ein Stück weit ist es absurd, ne? San Francisco hat er so als Mekka für Queersein beschrieben, wohingegen Katar eben immer noch Homosexualität kriminalisiert. Ja, und das gehört eben auch zu der WM, solche Geschichten. Und ich glaube, wir sprechen immer ganz, ganz viel darüber, wie schlimm die Situation in Katar ist für queere Menschen und ein bisschen wenig über diese ja doch auch empowernden und mutigen und starken Geschichten von Einzelnen, die eben dann solche Zeichen setzen. Und diese Stimmen gibt es eben auch. Und ich glaube, von denen gibt es eigentlich auch mehr, als wir vielleicht wissen. Mhm.
Jürgen, wie nimmst du denn das vor Ort wahr? Gibt es da eine Diskussion zu solchen Themen? Also das mit den MLB-Spielern zum Beispiel, die waren, wenn ich mich jetzt gerade richtig erinnere, von den San Francisco Giants, das war eher so eine kleine Meldung. Ich habe da jetzt keine große Diskussion zu wahrgenommen. Das kann aber natürlich auch an meiner Sportbubble liegen, die eben sehr fußballfixiert ist. Wie wird sowas besprochen?
Das hat nicht den besonderen Aspekt. Also wenn es um muslimische, anti-arabische Haltung geht, da wird das schon gerne hochgezogen. Aber diese Christen sind hier allgegenwärtig, werden akzeptiert, auch im Sport. Das Thema zum Beispiel von Sportlern, die ihren Glauben auf dieselbe Art und Weise oder die gleiche Art und Weise zelebrieren, hatten wir schon vor 20 Jahren zum Beispiel, gab es dann also bei der NFL Spieler, die sich auch ähnlich wie jetzt hier im Fußball nach dem Spiel oder vorher in so Gebetsgruppen getroffen haben. Also noch viel ausgeprägter, wenn auch sehr viel verdeckter, würde ich mal sagen, läuft das zum Beispiel im Profigolf. Da gibt es also einen eigenen Kaplan und die treffen sich, alle, die dazugehören, die treffen sich mindestens zweimal die Woche zur Bibelstunde. Und ich habe auch mal sehr ausführlich mit Bernhard Langer, der ja nun auch zu der Gruppe der Evangelikalen, bekennenden Evangelikalen gehört, auch mal ausführlich über dieses Thema gesprochen. Also ich fühle mich da auch durchaus zu Hause. Und da merkt man in den USA so eine das changiert so zwischen Toleranz und Gleichgültigkeit. Ist nicht immer ganz klar, wo wir da sind, aber das regt nicht so einfach auf. Ja, das ist für deutsche Verhältnisse sicherlich erstmal noch sehr viel bemerkenswerter und Deutschland ist auch deutlich mehr auf dem Weg zu einem säkularen Land und das tatsächlich auch an der Basis, ne? Nicht so sehr von der politischen Ebene oder so. Und hier haben wir eben starke Strömungen, die jetzt auch in der Politik eine Rolle spielen, die also diesen christlichen Nationalismus feiern wollen. Aber das ist nun wiederum wenn auch ideologisch und religiös, sagen wir mal, eine weltumspannende Idee, aber es ist wirklich eher ein Versuch, das den amerikanischen Entwurf des gesellschaftlichen Lebens umzubauen. Es geht eigentlich nur um die USA selber. Natürlich, wenn die USA umgebaut sind, wird das auch den Rest der Welt irgendwie betreffen. Aber jetzt lebt das alles irgendwie auf so einer, es blubbert immer, aber es wird nicht unbedingt große Ausschläge geben. Es sei denn, es gibt irgendwelche Attentate oder andere Dinge. Und darüber müssen wir ja jetzt nicht auch noch reden. Also du hattest ja gefragt.
Eva?
Ich wollte nochmal ein bisschen anknüpfen zu dem, was Inga gesagt hat, zu queeren Geschichten, weil das, glaube ich, ja sowieso etwas ist, was ja nicht nur eben beispielsweise das Land Katar betrifft, sondern den Fußball ja im Allgemeinen, also vor allem den Männerfußball. Wie queerfreundlich ist das Ganze eigentlich? Und da brauchen wir gar nicht in die USA zu blicken, sondern können halt auch einfach in Deutschland bleiben, glaube ich. Und das ist ja sowieso so eine Frage, wie offen ist der Fußball dafür. Also ich kann nur sagen, hier war jetzt in Bielefeld am Samstag quasi CSD, also Christopher Street Day, und Arminia Bielefeld hat das mit einem Post unterstützt und hat eben zum Beispiel darauf verwiesen, es gibt so eine große Stadionmalerei, wo eben auch Regenbogenflagge und das Arminia-Symbol darauf, also diese Fahne gibt es auch zu kaufen, aber ist eben auch verewigt im Stadion, und hat da eben nochmal gesagt, ey, das haben wir bei uns irgendwie tatsächlich aufs Stadion gemalt und wir wollen irgendwie nochmal sagen, wir stehen als Fußballverein dahinter, das ist eben auch, also wir wollen queeres Leben unterstützen. Und wenn man da mal durch die Kommentare guckt und immer wieder diese Betonung von wegen, ja, warum fangt ihr mit dieser Politik jetzt auch noch an und Politisierung des Sports, und so merken wir eben auch, wie sehr in, also eben unter Fußballfans, also ich glaube halt, Inga, er hat, dieser katarische Fan hat, oder beziehungsweise ehemals aus Katar stammt, jetzt in den USA lebend, hat eben nicht nur potenziell von seinen eigenen früheren MitbürgerInnen und Bürgern ja irgendwie, also Mut bewiesen müssen und Respekt einfordern müssen, sondern generell einfach vor Fußballfans, weil das eben immer wieder ein Thema ist. Und natürlich, wir auch alle wissen, also auch wenn Gianni Infantino, jetzt zitiere ich den schon selber, mal vor der WM in Katar gesagt, today I feel gay oder so, wissen wir natürlich auch alle so richtig viel dafür tun, dass queere Menschen sich im Fußball und vor allem im Männerfußball wohlfühlen, tut er eben nicht. Und deshalb ist eben das, diese Geschichten, die zu erzählen, darf man eben wirklich nicht unterschätzen. Und deshalb finde ich auch sehr schön, dass ihr das getan habt.
Ja, und in den USA, das kann Jürgen natürlich noch viel besser wahrscheinlich beschreiben, aber da hat sich ja auch in San Francisco nicht, aber in vielen anderen Regionen einfach auch die Lage betreffend queerer Rechte, LGBT-Rechte, queerer Menschen auch einfach verschlechtert unter Trump natürlich in den letzten Jahren. Ne? Also es ist auch gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt eben auch nochmal ein besonderes Statement gewesen.
Ist jetzt ein harter Cut, aber man muss nicht zwischen allem eine Überleitung bauen, wenn es sie vielleicht nicht gibt. Es gab auch noch ein besonderes Statement mit Fragezeichen, und zwar auch rund um das Deutschland gegen Curaçao-Spiel. Und zwar der australische VAR Sean Evans hat eine Geste gemacht, als er eingeblendet wurde, die könnte als White Power Geste interpretiert werden, was eine ultrarechte Bewegung ist. Und dementsprechend natürlich auch klar sanktioniert und thematisiert gehören würde. Ich würde das gerne mal an euch ins Plenum geben. Für mich ist es auch in Ordnung, wenn wir es jetzt erstmal nur erwähnt haben, weil es ist tatsächlich schwierig. The Athletic hatte danach berichtet, dass die FIFA bei kommenden Spielen dann die VARs nicht mehr gezeigt habe. Das stimmt allerdings nicht. Sie waren nur dann wieder mit Blickrichtung zum Monitor gezeigt, so wie es bei den ersten WM-Spielen so war. Da waren die so halb seitlich eingedreht. Ab dem vierten Spiel, ich habe mir das noch aufgeschrieben, weil ich das so witzig fand, ab dann haben sie in die Kamera geguckt, durften aber offenbar nicht lächeln. Das sah ein bisschen aus wie bei so biometrischen Passbildern. Und jetzt eben vor diesem Spiel gab es diese Geste, bei der man auch klar erkennt, also in dem Moment, in dem er sieht, okay, wir sind jetzt drauf, dann gehen auch nochmal vom zum Kreis geschlossenen Daumen und Zeigefinger gehen die anderen drei Finger weg, die eben diese Geste bedeuten könnten. Ich frage an, wer sich dazu bemüßigt fühlt, was zu sagen. Ah, Eva hat sich schon gemeldet. Ist das für dich ein Thema? Siehst du diese Geste darin? Wie sollte man damit umgehen?
Ich glaube, das Ding ist einfach, dass wir darüber sprechen, zeigt halt, wie politisiert diese WM ist. Glaube ich in erster Linie schon mal. Also ich habe es auch gesehen und habe zuerst gestockt, ehrlich gesagt, weil es eben eine prominente Geste ist, die aber per se, also das vielleicht einfach der Vollständigkeit halber, per se andersrum ist. Also weil dieses Symbol soll eben für WP, also White Power, Max hatte schon gesagt, stehen. Es ist natürlich, es ist eben eine Diskussion, weil es könnte natürlich auch, also wie es, wie wir sagen, dieses reingeguckt Spiel, ich glaube, es heißt irgendwie Circle Game, professionell gesehen, bis so ist, auch das wäre total unlustig, ehrlich gesagt, aber eben nicht so hochgradig problematisch. Oder es ist einfach ein Okay-Zeichen, man weiß es nicht so genau. Die FIFA sagt auf jeden Fall, man habe es zur Kenntnis genommen, heißt es eben auch in diesem Bericht von The Athletic, den du, glaube ich, eben schon mal angesprochen hast. Aber es gibt eben zum Beispiel, es gibt dieses Anti-Diskriminierungsnetzwerk FAIR, das eben auch da die White Power Geste drin gesehen hat, das eben stark kritisiert, und ich zitiere mal kurz aus der Stellungnahme: Nach Einschätzung unserer Experten ähnelt die verwendete Geste eindeutig einem auf den Kopf gestellten Okay-Zeichen, das in rechtsextremen Kreisen weltweit als das Symbol für White Power verwendet wird. Warum verwendet ein VAR-Beauftragter dieses Symbol etc.? Gerade in dem Moment, in dem er weiß, dass die Kameras auf ihn gerichtet sind. Also ich glaube schon, dass wir drüber reden, zeigt halt, dass es durchaus mehrere Leute so gesehen haben. Ich habe aber in dem Zuge, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, die Frage ist halt eben, ob Evans, also der Schiedsrichter, sich dieses Thema halt einfach selber aufgemacht hat, weil wir wissen eben, dass es ein problematisches Zeichen ist. So, und ob man jetzt das als okay oder reingeguckt Zeichen auch interpretieren kann, das, also das Feld hat er sich irgendwie selber aufgemacht oder das Thema.
Hm. Inga, du hattest dich gemeldet und Trubi will auch noch was sagen dann.
Ja, vielleicht anknüpfend an Eva. Ich glaube, es zeigt aber auch noch zwei andere Dinge. Nämlich, dass ich glaube, die Fans mittlerweile ziemlich sensibilisiert sind. Also wie schnell wir gerade über dieses Thema sprechen, zeigt auch, dass es mittlerweile auf jeden Fall von Seiten der Zuschauenden, von Seiten der Fans eine Sensibilisierung für diese Handzeichen gibt. Ich denke, das hängt auch damit zusammen, dass wir bei der letzten EM sehr viel über den sogenannten Wolfsgruß zum Beispiel gesprochen haben. Also ich glaube mittlerweile, es gibt eine andere Awareness, ein anderes Bewusstsein für diese Gesten. Und umgekehrt muss es aber, denke ich, auch Aufgabe sein, Menschen in diesen Positionen entsprechend zu schulen. Wir können jetzt so viel wir wollen mutmaßen, war das so gemeint oder war es nicht so gemeint, aber Fakt ist, mittlerweile wird dieses Zeichen eben auch in Deutschland bei diesen ganzen queerfeindlichen CSD, bei sämtlichen rechtsextremen Demos gemacht und so weiter, und dafür müssen meiner Meinung nach Menschen wie er und in anderen Positionen, die eben so exponiert sind, auch geschult werden. Und unabhängig, also wenn er es mit Absicht gemacht hat, dann ist es sowieso nochmal ein ganz anderes Thema. Aber auch wenn es nicht mit Absicht war, wenn es einfach nur als Witz quasi gemeint war, ist es eben auch schlimm, ne? Und dann braucht es da auch entsprechende Schulungen, Sensibilisierungen, Workshops. Ich glaube, sowieso kann es nicht schaden in dem Bereich. Aber ja, ich glaube, es spricht eben auch für eine wachsende Sensibilisierung.
Mhm. Tobi?
Ich muss gestehen, ich kannte das Symbol nicht, bevor ich es dann irgendwann heute Morgen dann gesehen habe bei Social Media, dass das große Wellen schlägt. Ich bin da ganz offen. Ich wusste nicht, dass das dieses Symbol hat. Ich kenne das auch nur aus dem alten Spiel. Wenn man da reinguckt, dann kriegt man einen auf den Arm gehauen. Das haben wir als Kinder auch immer gespielt. Deswegen tue ich, man muss immer aufpassen, dass man natürlich jetzt da nicht dem armen Mann, dem ich auch schon jetzt wieder, dem wurde auf Social Media teilweise wieder das Schlimmste gewünscht. Da bin ich dann sehr gespannt, was dann dabei rauskommt, weil es kann natürlich sein, ich will ihn jetzt auch nicht in Schutz nehmen, wir wissen es ja nicht, aber die FIFA ist ja da schon eben dahin, das sich anzuschauen. Aber das ist, glaube ich, auch für ihn dann nicht schön, wenn er da einfach nur was anderes hingesteckt hat, was ja theoretisch sein kann, ich weiß es aber nicht.
Ja, aber dann ist doch die Frage, Tobi, das ist richtig, das sehe ich auch so, aber ich finde, jede Stunde des Schweigens von Sean Evans und der FIFA zu diesem Fall finde ich merkwürdig. Jede Stunde des Schweigens ist für mich eine Stunde des Dog-Whistlings eigentlich, dass es dann vielleicht dann doch so gemeint gewesen sein könnte, wenn der relativ bald nach dem Spiel oder wann immer er es erfahren hätte, über die FIFA oder über seine eigenen Social-Media-Kanäle gesagt hätte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das war überhaupt nicht so gemeint, ich entschuldige mich bei allen, die das so gesehen haben, ich wollte einen doofen Gag machen, ist schiefgegangen. Dann hätten wir das hier auch nicht besprochen. Aber dass es eben nicht thematisiert wird bei einer FIFA, die sonst ja an, also die wollen vorrevolutionäre iranische Flaggen aussortieren, beim Einlass ins Stadion. Viel Erfolg dabei, hat schon nicht geklappt. Haben wir schon welche im Stadion gesehen. Also da schauen sie so genau hin. Aber hierzu äußern sie sich jetzt nicht. Das ist das, was ich wirklich erwähnenswert finde. Und ehrlicherweise, ich persönlich finde es auch bedenklich. Jürgen, du nickst auch.
Ja, ich nicke, weil ich denke immer an den somalischen Schiedsrichter. Also wenn wir schon von White Power oder der Möglichkeit, dass wir von White Power reden, dann sollten wir vielleicht den armen Mann nicht auch noch vergessen, weil der ist doch nur als schwarzer Afrikaner nicht ins Land gelassen worden, dem man irgendwelche Unterstellungen machen kann. Und auch da ist die FIFA nicht deutlich genug. Ich meine, ich las jetzt, der kriegt das Geld, das ihm dafür zugestanden hat, dass er seine Arbeit da macht, immerhin. Also das ist wohl noch drin bei der in der großen FIFA-Kasse, aber das ist ja nicht das, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir eine klare...
Geld statt Haltung ist ja eigentlich das Motto der FIFA. Also es passt eigentlich ganz gut, dass sie ihn ausbezahlen, aber sonst nichts.
Und wenn ich, bevor Eva jetzt vielleicht noch zu dem Thema was sagt, ich möchte kurz nur reinwerfen, ob ihr das dann aufgreift. Ich finde den Umgang mit möglichen Gehirnerschütterungen bei dieser WM gehirnerschütternd. Es hat inzwischen sehr viele Spielsituationen gegeben, in denen Spieler mit den Köpfen zum Beispiel oder gegen die Schulter, also eine klassische Fußball-Kopfverletzungssituation. Und dann werden diese Spieler zwar irgendwie kurz behandelt und man kümmert sich um sie, aber es gibt keinen einzigen Fall, soweit ich das weiß, wo ein Spieler dann rausgenommen wird. Und vielleicht auch sogar nach irgendeinem Protokoll, wie es das jetzt inzwischen bei amerikanischen Mannschaftssportarten gibt, auch für die nächsten Spiele so lange nicht eingesetzt werden kann, wie seine Symptome nicht geklärt sind und so weiter. Also vielleicht ein überleitendes Thema, wenn ihr wollt. Ansonsten gerne noch mehr über diesen Fall, den wir gerade besprochen haben.
Ja, lass doch kurz bei Omari Atan gerne bleiben, weil wir das ja eh auch als Thema mitbleiben wollten. Also um die Hörerinnen und Hörer mit reinzuholen, wir haben in der letzten Woche schon darüber gesprochen, dass er nicht einreisen durfte. Das war damals noch sehr frisch. Ich habe einige erstaunte Nachrichten bekommen, warum das Menschen im Rasenfunk zuerst gehört haben und dann in anderen Medien gelesen haben. Ja, das kam einfach sehr knapp vor der Aufnahme. Da hatten wir in dem Fall Glück. Inzwischen gibt es mehr Informationen, aber zu den Informationen gehört eben zum Beispiel, er hatte seine Papiere mit dabei. Damals hatten wir in verschiedenen Meldungen gelesen, dass er auch sogar einen Diplomatenpass bekommen habe. Das wurde jetzt später nicht bestätigt, aber auch nicht dementiert. Aber definitiv ist es so, dass er eben aufgrund von rassistischen Vorurteilen gegenüber Somaliern, die von Donald Trump als erster Person ja geäußert wurden, nicht in dieses Land einreisen durfte. Die UEFA hat dann bekannt gegeben, dass er den Supercup zwischen Aston Villa und PSG pfeifen soll. Und die FIFA hat dann nachgezogen und hat dann gesagt, er bekommt seine WM-Prämie. Wie viel das sein würde, das weiß man erst nach dem Turnier, denn dann werden die Prämien der Schiedsrichter festgesetzt. Aber Gianni Infantino hat auch in seiner Pressekonferenz, die keine Pressekonferenz war, also 35 Minuten hat er erstmal monologisiert. Es war eigentlich fast so ein Rasenfunk, muss man sagen, ehrlicherweise. Und er hat danach auch keine Frage gestellt. Also war fast, als hätte ich das moderiert. Da hat er auch etwas gesagt. Und das will ich mal einmal kurz einspielen, weil ihr habt wahrscheinlich das Zitat mitbekommen. Aber ich finde es nochmal gut, das als O-Ton zu hören. Das hat Gianni Infantino, als er selbst das Thema aufgebracht hat, zu dem Fall Omari Atan gesagt.
Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax.
Tja, man soll einfach chillen und relaxen, man soll sich entspannen. Er hat das insofern gemeint, der O-Ton geht noch weiter, aber ich wollte euch diese FIFA-Propaganda ersparen. Er meinte das insofern, ey, wir kümmern uns schon. Für euch sieht so aus, als würden wir gar nichts tun und gar nichts sagen, aber wir machen total viel. Eva.
Ja, ich wollte eben gerade sagen, weil das wäre quasi auch meine Überleitung gewesen von der Evans-Sache. Also er hat dafür ja den Takt vorgegeben, ne? Also zu sagen, ja, chill and relax, wir machen das schon, gibt halt keine Stellungnahmen, wir regeln das im Hintergrund. Und das ist halt wirklich, also auf der anderen Seite hat man Omar Atan, der eben sich bei der FIFA und bei seinem afrikanischen Verband bedankt hat für ihre Unterstützung, wurde auch mit vor Hunderten von Menschen im Prinzip empfangen bei der Rückkehr, hat dann gesagt, ja, ich verspreche euch, dass ich beim nächsten Mal dabei sein werde, hat dann noch gesagt, ich möchte, dass die somalische Öffentlichkeit daraus Zuversicht schöpft und weiterhin Vertrauen behält. Also wie jemand auf der anderen Seite, der wirklich nichts falsch gemacht hat, sich dann noch hinstellt und so tut, als läge der Fehler in irgendeiner Art und Weise bei ihm, finde ich bemerkenswert und zeigt vielleicht auch nochmal, also kann es ja auch nachvollziehen. Also er möchte am Ende des Tages natürlich trotzdem irgendwann sich diesen Traum von einem WM-Spiel etc. erfüllen und versucht deshalb wahrscheinlich erstmal so ein bisschen, weiß ich nicht, die Füße stillzuhalten, was Kritik, öffentliche Kritik betrifft. Aber es ist irgendwie schon, also wie die FIFA das so wirklich nicht versteht, warum, also beziehungsweise sie verstehen es, aber dann in Form von Infantino ja wirklich so furchtbar schlecht moderiert bekommt, das finde ich schon wirklich bemerkenswert. Und da frage ich mich manchmal, ob es dann nicht doch dann Leute gibt in der FIFA, in der Pressearbeit, wenn es sie überhaupt noch gibt, die irgendwie mal so sagen so, boah, Gianni, vielleicht ordnest du das nochmal so ein bisschen ein, aber natürlich
nicht. Ich habe ein bisschen Kontakte in die FIFA rein und du kannst Infantino nicht sagen, was er zu machen hat. Das habe ich aus mehreren Quellen gespiegelt bekommen. Der macht so komplett sein Ding. Das siehst du auch an der Eröffnung der Pressekonferenz. Da sagt er erstmal dem eigenen Mitarbeiter, der ihn vorgestellt hat, sagt er, das machst du jetzt bitte nochmal, damit es auch alle hören. Also so wie man in diesem ganz kurzen Austausch ihn gesehen hat, zwischendurch beschwert er sich, was ist das hier für ein Geräusch? Ach so, das ist die Klimaanlage. Ja, okay, gut, dann müssen wir die wohl anlassen. Er baut auch noch das Podium um, damit alles so ist, wie er es gerne hätte. Also Gianni Infantino zu sagen, was er zu machen hat, ist schwierig. Das weiß ich aus guter Quelle. Inga, du wolltest noch was ergänzen.
Ja, ich blicke da ehrlich gesagt ein bisschen anders drauf. Ich finde, das ist, also als ich habe bei dieser Pressekonferenz gedacht, das ist ehrlich gesagt ein Moment, der ziemlich viel über das Machtverhältnis von Infantino und Trump aussagt. Und zwar in einem Moment, in dem Infantino ziemlich schwach aussieht. Also das ist ein Schiedsrichter, der wurde ganz offiziell von der FIFA benannt. Der sollte einreisen, der war vorgesehen, dort zu pfeifen. Und die US-amerikanische Außenpolitik, Einreisepolitik, macht ihm jetzt einen Strich durch die Rechnung. Und Infantino kann nichts dagegen tun. Und ich glaube, es ist für ihn ziemlich bequem oder einfach und natürlich auch wahnsinnig überheblich und unangenehm, aber jetzt zu sagen, relaxed mal, chillt mal, aber im Endeffekt scheint er ja auch keine Einflussmöglichkeiten zu haben. Also für mich wirkt das, als müsste die USA, als müsste Trump da jetzt nochmal zeigen, okay, wir machen jetzt zwar eine WM, aber die restriktive Einreisepolitik, die behalten wir bei und die wird auf jeden Fall nach der WM auch wieder noch heftiger. Also mich würde auch mal Jürgens Meinung dazu interessieren, aber ich habe gedacht, das sagt ziemlich viel über das Machtverhältnis von Trump und Infantino aus und ich glaube, dass Infantino da gerade sehr viel weniger Mitspracherecht hat als Trump selbst. War mein Eindruck.
Ich bin noch nicht dran. Es ist Tobi dran.
Nein, ich kann da gerade reingehen, weil ich habe da auch eine etwas andere Meinung zu. Weil natürlich wir uns einfach über die letzten Jahrzehnte dran gewöhnt haben, dass eine FIFA oder ein IOC in ein Land kommt, sagt, hier ist unser Regelkatalog, bitte, wir brauchen eine Steuerbefreiung, wir brauchen Visa für alle, eure Regeln gelten jetzt nicht mehr für 4 Wochen. Und danach könnt ihr wieder machen, was ihr wollt. Und das hat man ja sehr stark bei der WM 2018, wo es ja auch vorher von Russland Überlegungen gab, ob nicht jeder reinkommen darf und ob dann wirklich jeder kommen darf und Leute aus der Ukraine auch. Da hat dann, damals hat Infantino sehr, sehr deutlich gesagt, eine WM ist nur eine WM, wenn halt jeder aus jedem Land kommen kann, wie er möchte, sonst ist es keine WM. Und wir haben jetzt gerade ja auch, Indonesien wurde eine U20-Weltmeisterschaft, war es, oder U17, ich bin mir gerade nicht sicher, vor einem halben Jahr weggenommen, weil sie gesagt haben, wir geben keine Visa an die israelischen Spieler.
U20.
U20, genau, ja. Das haben sie gesagt. Aber das ist halt, wir müssen da jetzt uns mal ehrlich machen, wenn der Schiedsrichter morgen sagen würde, er möchte in Deutschland Urlaub machen, kann er nicht. Wir lassen diese Menschen auch nicht rein. So, das ist eine der brutalsten Wahrheiten, die wir aussprechen. Also Passport-Diskriminierung, also Diskriminierung anhand von Pässen. Und ich habe das selber damals miterlebt. Meine Ex-Frau kam aus Russland und dann sollten natürlich auch die Verwandten dementsprechend herkommen, wie unmöglich es ist für manche Menschen und wie schwierig es ist für manche Menschen halt in unser Land einfach reinzukommen. Und USA hat dem Ganzen natürlich unter Trump nochmal die Krone aufgesetzt, weil die ja gesagt haben, da gibt es gar keine Möglichkeiten mehr für Leute aus bestimmten Ländern reinzukommen. Selbst wenn sie all die Anforderungen, die wir an finanzielle, an Übernachtung, an Einladung und schieß mich tot alle stellen, die dürfen nicht reinkommen. Und da kann Infantino jetzt nicht mehr machen, als wegzulächeln, weil er hat ja kein Druckmittel. Er hat ja offensichtlich, haben sie da so sehr diese WM in den USA haben wollen, was ja auch viele Gründe hat, das ist ja alles schon auch besprochen worden, dass sie da bestimmte Dinge, die anderen Gastgebern auferlegt wurden in Sachen Visa oder auch in Sachen Steuerbefreiung, weil das ist ja auch ein Thema, es gibt nicht diese Steuerbefreiung, die die Nationalmannschaften aus anderen Ländern gewohnt sind, dass sie das nicht gemacht haben. Und dann hat er da auch gar keine Möglichkeit mehr zum zu handhaben. Da kann er es nur versuchen wegzulächeln und sagen, ja, es ist alles in Ordnung, alles ist bester der Natur. Aber die FIFA ist hier nicht an einem längeren Hebel und ist halt mal ausnahmsweise ist ein Sportverband in ein Land gekommen und hat dann halt seine Regeln dem Land übergestülpt. So.
Ja, also
darf ich dazu gleich einen Einspruch loswerden? Ist nur ein kleiner. Nicht gegen die große Linie, die du gezogen hast, oder die breite Linie. Ja, in diesem Land hat man juristische Möglichkeiten, gegen Dinge vorzugehen, die vom Staat dekretiert werden. Das ist zwar bei den Einwanderungsgesetzen vielleicht nicht ganz so einfach, aber hier gibt es einen interessanten Aspekt, den ich leider nicht ausrecherchieren kann, um jetzt wirklich eine klare Meinung zu haben. Wenn diesem Mann im Konsulat, Teil 1, im Konsulat oder in der Botschaft, wo auch immer er gewesen ist, vielleicht in Somalia, vielleicht in einem anderen Land, ein gültiges Visum ausgestellt worden ist, wenn also nach den Bestimmungen des Landes, der USA, überprüft worden ist, ob man diesen Menschen ins Land lassen darf und lassen möchte, dann kommt er also in Miami an mit einem Visum, das gültig ist und wird von irgendeinem Deppen, der da vor Ort Entscheidungshoheit hat, abgefangen und gesagt, nee, wir wollen dich nicht, Tür zu. Dagegen konnte der vor Ort nichts mehr unternehmen, weil da sind die Gesetze wiederum, das gilt für alle Ausländer, da hast du eigentlich keine Chance. Und wenn du dann abgeschoben wirst, dann landest du erstmal wie er in Istanbul oder so. Und aber die FIFA, die zum Beispiel Verträge hat mit den Ausrichterstädten, mit den Bundesstaaten, auch mit der Bundesebene, in der bestimmte Bedingungen eingearbeitet worden sind. Und ich würde mich wundern, wenn jetzt nirgendwo in einer Abmachung mit der Bundesregierung in Washington steht, dass Leute, die hier die Veranstaltung managen müssen und so weiter, dazu gehören die Spieler und die Schiedsrichter und die Trainer, dass die einfach ohne die FIFA, dass die gefragt wird, nicht reingelassen werden können. Und wenn das so ist, wie ich das annehme, dann hat die FIFA einen Rechtsanspruch, dass das im Nachhinein juristisch attackiert wird. Ja, das ist ein Vertragsverstoß. Es ist gar kein Einreise, wie auch immer, Visumsthema. Das ist ein Vertragsverstoß. Nur, das fasse ich für mich zusammen, jemand wie Infantino hält das für Petitessen und er wird einen Teufel tun, sich da irgendwie groß mit anzustrengen und einen Standpunkt zu beziehen, der irgendwelche Kontroversen auf den anderen Ebenen, auf denen er tanzen möchte, auslösen würde. Da möchte er also alles lieber unter den Tisch fegen oder unter den Teppich. Das ist so mein Ding an der Geschichte.
Ich finde auch so, dieser Terrorismusverdacht ist ja auch so ein Totschlagargument, oder? Was willst du dagegen machen? Also ihm wurde ja Terrorismus vorgeworfen, ohne es jetzt zu konkretisieren, aber das ist ja auch so ein Totschlagargument, oder?
Es ist aber juristisch überprüfbar. Es wird nur in diesem Fall nicht zugelassen. Ja, das ist das Problem, weil wenn dir eine staatliche Behörde auf einem Papier oder wie auch immer, ja, dann sagt, das ist der Grund, warum ich dich nicht hier reinlassen will, dann könnte ein Richter das überprüfen oder eine Geschworene, wie auch immer das Verfahren ausgeht. Und das ist eigentlich der amerikanische juristische Kodex. Ja, das wird nicht einfach, man gibt nicht einfach Leuten wie Trump oder seinen Legionären oder diesen anderen Leuten hier carte blanche, macht was ihr wollt. Es gibt eine dritte Gewalt, in der solche Dinge abgehandelt werden können. Dann ist allerdings die Frage, also in Amerika speziell, wo kein Kläger auftritt, und das wäre nun die FIFA und Infantino, dann wird es auch erstmal keinen Prozess geben und alle anderen hätten etwas, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennt, auf Englisch nennen wir das Standing. Das ist sozusagen der Rechtsanspruch auf rechtliches Gehör, ne? Dass du also das Recht hast, dann auch vor einem Gericht dann aufzutreten und so. Die FIFA hätte das garantiert, weil sie hat diese ganzen Verträge und Abmachungen und die könnten nicht, würde das Gericht nicht die Tür weisen und sagen, geht in die Schweiz oder wo auch immer hin. Das fehlt, aber egal. Also wir wissen ja, wie die FIFA seit Jahrzehnten auch mit solchen Fragen umgeht. Also da kommen wir, ich wollte das nur leicht an das Licht leicht drauf werfen. Da kommen wir in den Wald, wenn wir da im Detail jetzt wirklich drüber diskutieren. Und ich will auch nicht, jetzt, dass ihr nichts dazu sagt, das will ich damit nicht sagen. Ich will nur sagen, das Fass, was ich jetzt aufgemacht habe, das ist so besonders. Ja, bitte.
Mich würde das mal so stehen. Sagen euch die Namen Patrick Ocheng und Yuma Said etwas, wenn ich die jetzt so nenne. Ist extrem gemein. Es würde mich fast wundern, ja.
Nein. Ich sag's auch einfach, weil die HörerInnen hören
wir
ja nicht.
Dass ja. Wir schütteln alle einheitlich den Kopf.
Sozusagen. Genau.
Ist das ugandische Team, das zur Team-WM in Frankfurt am Main reisen wollte und das kein Visum erhalten hat. Selbst nach Einspruch der PDC, die wollte sich dann nicht dazu äußern, also der veranstaltende Wettbewerber. Also wir haben das auch hier in Deutschland, das ist sehr gut, Tobi, dass du diesen Punkt auch nochmal hier gemacht hast. Es geht hier auch nicht darum, quasi immer mit dem Finger auf andere zu zeigen, aber gerade deshalb, finde ich, ist halt eine Diskussion darüber so wertvoll, weil wenn wir jetzt eben anhand der Einreisepolitik der USA sehen, welche Diskriminierung mittels Reisepass und niemand kann etwas dafür, wo er geboren wurde. Das ist einfach Glück oder Pech in der Spermalotterie oder wie immer man das nennen möchte. Das ist einfach irre und da müssen wir auch nicht nur bei Omari Atam bleiben, da könnten wir auch über Fans aus der Elfenbeinküste sprechen, die einfach auch nicht einreisen dürfen. Die Elfenbeinküste, also wir freuen uns über Schotten, die im Fenway Park beim Baseball eine Stimmung erzeugen, die einmalig ist, aber anderen Fans wurde genau diese Möglichkeit genommen, aus eben genau demselben Denken heraus, aus dem auch Omari Atam nicht einreisen durfte. Deswegen finde ich es auch wichtig, das zu thematisieren. Eva, du hast dich noch gemeldet.
Genau, darf ich dich einmal korrigieren? Der Mann heißt Omar Atan, ohne I.
Am Ende. Nein, dann habe ich die ganze Zeit schon falsch gesagt. Es tut mir leid.
Genau, nur einmal zu vervollständigen. Und ich wollte tatsächlich noch einen Punkt sagen, weil ich hatte das, glaube ich, das klingt immer so doof, aber auf Blue Sky auch gefragt. Ich frage mich ein bisschen, wo die Solidarität mit restlichen Schiedsrichtern, mit ihrem Kollegen war. Auch von, also meinetwegen verstehe ich, aktive Schiedsrichter, die nichts dazu sagen, weil, ne, vielleicht ähnliche Repressionen etc. pp., was eben auch wieder viel darüber aussagt, wie, ich sag mal in Anführungszeichen, frei dann auch die Meinungsäußerung ist. Aber beispielsweise sitzt ja auch ein Patrick Ittrich in der Magenta-Runde und ist kein aktiver Schiedsrichter mehr. Also ich habe von zwei Leuten, die irgendwie wirklich während dieser WM das begleiten, also ist einmal Lothar Matthäus, der sich dazu geäußert hat, glaube ich, und gesagt hat, also für ihn ist es ein Skandal, und Christian Streich, obwohl man da auch sagen muss, das ist mir ein bisschen untergegangen, weil er wird sehr dafür gelobt, dass er sagt, dass das sei hochgradig rassistisch, sagt aber selber immer wieder Atan Kelmer aus dem Sudan und nicht aus Somalia. Also das vielleicht auch nur der Vollständigkeit halber, dass Christian Streich da immer, und es korrigiert ihn auch niemand, aber das nur einmal genannt. Also auch da sehen wir so ein bisschen, dass auch die Solidarität da von anderen Schiedsrichterkollegen fehlt. Und gleichzeitig haben wir, wenn ich dir damit nicht schon noch weitere Punkte versaue, Max, aber ja ein Fall, wo ein Spieler auf jeden Fall nicht nach Kanada einreisen darf, eigentlich auch nicht in die USA, beziehungsweise auf jeden Fall nicht nach Kanada einreisen darf, wegen Vergewaltigungsvorwürfen, die gegen ihn sind. Also da vielleicht ist Content Warning, weil wir da, glaube ich, gleich noch drüber sprechen. Aber eben in die USA. Und auch das finde ich sehr interessant, weil wir da ja auch ein Thema haben, wie schwammig da vielleicht auch die unterschiedlichen Einreisevorkehrungen oder nicht einheitlich sind. Und auch das ist ja interessant. Es gibt eben auch einen der Präsident des palästinensischen Fußballverbands, dem wurde das Visa für die USA und Kanada verweigert, durfte darum aber nach Mexiko einreisen. Also auch da haben wir einfach so ganz unterschiedliche, ich sag mal in Anführungszeichen, Interpretationen, welche Leute wo einreisen dürfen.
Weil es eben dann doch oft an den Grenzbeamtinnen und Beamten hängt, die dann das vor Ort machen. Da kann es sein, dass du 11 Stunden festgehalten wirst und wieder zurückgeschickt, so wie Omar Atan. Es kann aber auch sein, dass du, obwohl du Thomas Partey von Ghana bist, der hat früher bei Arsenal gespielt und spielt jetzt bei Villarreal und hat eben mehrere laufende Prozesse gegen sich, beziehungsweise zum Teil auch noch Ermittlungsverfahren, in denen es eben um Vorwürfe mehrerer Frauen, man spricht insgesamt von 4 unterschiedlichen Frauen, geht, die ihm sexuelle Gewalt und zum Teil auch Vergewaltigung vorwerfen. Eigentlich hätte er aufgrund dieser laufenden Verfahren gar nicht in die USA einreisen dürfen. Das hat aber geklappt. Er ist in der Bryant University of Rhode Island angekommen, im Trainingscamp. Dort hat er sogar an einer Art Benefits-Spiel mit jungen Mädchen teilgenommen, was jetzt auch thematisiert wird, ob das tatsächlich so gut ist. Und nach Kanada darf er jetzt nicht einreisen. Also im ersten Spiel gegen Panama, da wird Thomas Partey nicht spielen dürfen. Er könnte dann gegen England in Foxborough sein erstes Spiel machen. Ich weiß nicht, Jürgen, ist das wird das noch ein größeres Thema werden? Ich habe bisher nur The Athletic darüber berichten sehen und ich bin mir immer nicht so ganz sicher, liegt das an meiner Mediennutzung, dass so viel nur bei The Athletic stattfindet, oder gibt es da vielleicht auch noch andere Berichterstattung, die mir entgeht?
Nein, nein, also du hast auch in, das liegt nur wiederum an der Entwicklung der amerikanischen Sportmedien, in denen also auch ein Konzentrationsprozess stattgefunden hat, der sich bei solchen riesigen Veranstaltungen auch irgendwie dokumentieren lässt, dass nur noch wenige wirklich gründlich genug arbeiten und auch die Ressourcen dann haben, weil sie eben angestellt sind oder wie auch immer ein Honorar bekommen für ihre Arbeit. Und das ist Teil, also Teil unseres Problems ist heute wirklich auch, dass die Medienlandschaft, speziell jetzt in den USA, nicht mehr so vielfältig ist, wie sie es mal war. Und damit auch, das ist nicht nur eine Frage der Zahl, das ist auch eine Frage der Qualität. Also du kannst einiges finden und wenn du dann versuchst, die Dinge zu dokumentieren, die da irgendwie rumgeistern und auch über Clickbait bei dir irgendwie dich triggern, dann versuchst du Dinge zu dokumentieren und nachzuprüfen und dann landest du irgendwo in einer Gegend, wo du dann ratlos zurückbleibst. Also das kommt sehr oft vor. Kompliment an Athletic. Ich finde, da gibt es einige positive Entwicklungen. Ich war sehr skeptisch, als die New York Times ihr Sportressort zugemacht hat mit Leuten, die ich sehr geschätzt habe, ja, die dann irgendwie umgetopft wurden oder so. Also das ist ja schon eine Weile her. Ich glaube, also Athletic hat wirklich mehr und mehr Kraft und mehr Substanz heute anzubieten. Also die sind sensibel für viele Themen. Also deshalb zurück zu deiner Frage. Ich würde das erstmal nur auf dieser Ebene abhandeln und nicht, also was du dann entdeckst und wie du das dann versuchst einzuordnen, da bist du auf relativ wenig Quellen angewiesen, erstmal so. Und dann zukommt dann noch, also als weitere Erklärung, wenn nicht sehr laut aus den wirklich, sagen wir mal, betroffenen Ländern oder Kulturkreisen gegen so etwas oder so etwas thematisiert wird und dann auch gegen solche Sachen geschossen wird, dann gibt es auch dieses Problem in den Medien, in der täglichen Arbeit, der Bewertung. Wenn das also sich nicht gar nicht hochschaukelt, dann wird das eben auch von denen nicht wahrgenommen, die vielleicht bereit sind, das zu thematisieren. Also wir haben also das Lobby-Dasein oder das Grassroots-Movement-Thema, ne, wo Menschen einfach laut werden müssen, was im Grunde auch durchschimmerte vorher bei Matcha. Ja, wo das hochkommt, ja, genug Leute machen davon, von ihren Sprachrohren Gebrauch. Es gibt so Themen, in denen wird das irgendwie auch als Business as usual, naja, ist halt irgendwie nur ein Fußballer oder sagen wir mal. Oder es geht ja dann auch so weiter, wie zum Beispiel bei Embolo, Betonung auf der letzten Silbe, auf der zweiten Silbe, Embolo. Oder Embolo. Wo einen Tag später, weil er dann also in Bern in die Botschaft geht und dann wird das Ganze nochmal durchgenommen und dann kriegt er das Visum und damit ist also der erste Sachverhalt auch wieder vom Tisch oder so. Jetzt gab es auch, also Uruguay konnte nicht einreisen in die USA, gibt's auch erstmal relativ viel, oh, was ist denn hier los oder so, ne? Und dann stellt sich raus, es hat aber nichts mit den Spielern der Mannschaft und so weiter zu tun und Uruguay, sondern mit dem Charterflugzeug und dessen juristischen Status, wenn es um die Einreisemöglichkeiten in die USA geht. Ich kenne die Details auch nicht. Auch hier wird also einen Tag später eine Lösung gefunden und dann ist das wieder vom Tisch. Also auch solche Phänomene gibt es rund um diese Ereignisse, ne? Manche Dinge poppen hoch, sind auch, glaube ich, interessant genug, sie nicht zu ignorieren und dann aber, ja, gibt's keine großen weiteren Krisen oder so.
Tobi?
Nur ein kurzer Einschub, der etwas Leichtigkeit bringen soll. Bei Uruguay finde ich ganz witzig, dass vor einigen Monaten deren Ergebnisse waren nicht ganz so gut in der Vorbereitung und dann hat ein bekannter Experte des Landes gefordert, dass Trump bitte das Land auf die Travel-Ban-Liste setzen soll, damit die Mannschaft nicht teilnehmen darf an der WM. Ist dann so fast wahr geworden mit der Geschichte, dass sie jetzt nicht einreisen durften. Aber ja.
Ja, aber vielleicht hatte er ja Gianni Infantino wirklich recht.
Just, you know, chill, relax.
Wir müssen einfach chillen und relaxen und dann wird sich das schon klären. Andererseits kann ich aber nicht umhin, Inga, auch so eine gewisse, na, Genugtuung wäre jetzt das völlig falsche Wort, aber journalistische Zufriedenstellung darüber zu finden, dass wir eben mit Embolo, mit Carrasour und jetzt eben mit Thomas Partey mal einfach einen Scheinwerfer darauf richten können, wie viele Fälle eigentlich von sexueller Gewalt oder zumindest den Vorwurf gegen Spieler es im Männerfußball gibt. Und das ist ja vielleicht auch etwas, was allen gut tut, dass uns das vor Augen geführt wird. Also ich kannte nicht die Schwere der Vorwürfe gegenüber Thomas Partey von Ghana. Und das ist ja dann eigentlich auch mal gut, das zu thematisieren. Und ich finde das auch sehr richtig, die Frage zu stellen, ist das so gut, wenn so jemand dann in unmittelbarer Nähe eines Trainingcamps von Mädchen im Teenageralter, die ein Hockeycamp gerade machen, trainieren darf? Oder wenn er eben sogar in einem Fußballspiel mit jungen Mädchen an dem teilnehmen darf? Da sind die USA natürlich auch nochmal ganz anders sensibilisiert und sozialisiert als viele europäische Länder. Wie denkst du denn darüber?
Ja, ja, ich bin da bei dir. Ich meine, Kanada hat das ja auch mit Sicherheitsbedenken begründet. Also da scheinen ähnliche Gedanken vorhanden gewesen zu sein wie jetzt bei dir, wie bei uns. Ich frage mich eben so ein bisschen, ist jetzt wirklich ein Scheinwerfer auf diesem Thema? Also ja, es gibt irgendwie diese Meldungen, wo auch mal so ein bisschen ausgeführt wird, was genau dahinter steckt, was genau die Vorwürfe sind. Aber ich empfinde es persönlich nicht als eine Debatte, die wirklich gerade im Scheinwerferlicht steht. Und ich möchte auch nochmal daran erinnern, dass der Fußball, der Männerfußball oder ja, der Sport insgesamt, aber insbesondere der Männerfußball, sich auch wirklich einfach schwer tun mit diesem Thema, mit einem reflektierten Umgang mit dem Thema. Ich meine, auch gegen Cristiano Ronaldo stehen weiterhin Vorwürfe im Raum. Gegen Alexander Zverev stehen auch Vorwürfe im Raum. Man muss ja immer sehr vorsichtig, also Tennisspieler, man muss ja immer sehr vorsichtig sein, wie man sowas artikuliert, ne, weil dann schnell Gegenwehr kommt, aber ich glaube, wenn wir von Vorwürfen sprechen, dann sind wir auf der sicheren Seite und die existieren nun mal bei mehreren Weltstars, muss man sagen. Ne? Wir haben die Boateng-Debatte hinter uns oder führen sie auch vielleicht immer noch. Und trotzdem, trotz dieser ganz prominenten Beispiele, hat sich meiner Meinung nach immer noch sehr, sehr wenig getan. Da ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben und es wäre schön, wenn da mal ein Scheinwerfer mehr raufgeleuchtet werden würde. Aber ich empfinde das tatsächlich immer nur als so kurze Blitzlichter, wir sprechen kurz darüber, die Aufregung ist groß, aber so wirklich langfristig, welche Maßnahmen ergreifen wir, welche Prävention, wie schaffen wir eine Umwelt, in dem sich Mädchen und Frauen im Fußball sicher fühlen können. Alles, was da so mit dranhängt, ne, was weit über diese kleinen Aufreger hinausgeht, das fehlt mir total. Und ich befürchte, dass es jetzt auch ein bisschen so sein wird. Wir regen uns jetzt auf oder regen uns auch nicht auf, wir finden das gut, aber wir sprechen darüber, wir diskutieren darüber und danach verläuft es wieder so ein bisschen im Sande. Mhm.
Eva, du hast ganz kurz vielleicht noch dazu, wenn wir das ins Verhältnis setzen, was du gerade gesagt hast, Inga, zu dieser unglaublichen aufbrausenden Nachrichtenflut über eine Frau, die zur Trainerin eines Bundesligisten berufen wird. Ja, also nur mal ins Verhältnis. Das wird also dann extrem begleitet und da geht es auch nicht nur um Kleinigkeiten. Naja, die Frau, also ich kannte sie jetzt überhaupt nicht, also ich bin dankbar, dass dann Informationen darüber zirkulieren, wer ist das überhaupt und so, ja klar, ne? Das ist ja auch ein normaler journalistischer Ansatz. Aber die Tatsache, dass das eine Frau ist, ja, also sei das Kriterium für ihre Fähigkeiten, auf diesem Posten zu arbeiten, das wird immer noch irgendwie groß abgehandelt und ich weiß, dass das an sich auch neu ist oder eine neue Entwicklung, klar, also das kann man auch irgendwie, aber man kann auch genauso wie Union zum Alltag übergehen muss, wenn das dann passiert ist, können wir auch zum Alltag übergehen und dann können wir irgendwann mal am Ende der Saison oder sonst mal uns fragen, okay, nicht hat die Mannschaft so gespielt, weil das eine Frau ist, die da trainiert hat, sondern wie hat sich dieser Trainerwechsel für diese Mannschaft ausgewirkt und ja.
Eva?
Ich wollte noch eine Sache ergänzen, weil Inga den Namen Ronaldo ins Spiel geworfen hat und wir gerade, also wenigstens wird über Partey und Co. berichtet, aber bei Ronaldo habe ich sehr wenig darüber gesehen, wie das denn bei ihm werden könnte mit der Einreise, weil es sein erstes Spiel, glaube ich, auf amerikanischem Boden seit 2017 oder so ist. Also auch im Zuge der ganzen eben Verfahren, die gegen ihn geführt wurden, weil es da eben auch um ein mögliches Vergehen, ich gehe da mit Inga mit, man muss ja mal so ein bisschen vorsichtig sein mit den Formulieren, auf US-amerikanischen Grund gewesen ist. Und Cristiano Ronaldo war aber letztes Jahr dann Teil eines White House Dinners mit Donald Trump und dem saudi-arabischen Kronprinzen. Also auch da war dann wahrscheinlich die Frage nach der Einreise dann nicht mehr so groß zur WM, aber auch da dann vielleicht nochmal, wie geht denn überhaupt die Welt da mit sowas um? Und ich finde es manchmal auch sehr mühsam, finde aber gleichzeitig eben gut, dass wir hier darüber auch sprechen und dass es ja vielleicht dann doch an ein, zwei Stellen öfter thematisiert wird und zumindest auch angesprochen wird.
Also bei Ronaldo dürfte es den juristischen Grund haben, dass das Verfahren nie zu einem Prozess geführt hat, weil es eine Einigung mit dem Opfer gab. Wer allerdings mal in die Football Leagues reingelesen hat oder die entsprechenden Artikel, in denen dann eben interne Kommunikation öffentlich wurde zwischen Ronaldo und seinem Anwaltsteam, der kann zumindest erhebliche Zweifel daran bekommen, ob wirklich die Darstellung der Ronaldo-Seite so den Tatsachen entspricht, denn allein diese Darstellung hat sich innerhalb der internen Kommunikation dann weiter verändert. Es gilt natürlich auch für alle die Unschuldsvermutung, weil ich weiß, dass das jetzt wieder in vielen Kommentaren kommen wird, aber gleichzeitig gilt ja auch die Unschuldsvermutung gegenüber den Opfern, die sich als solche äußern. Also warum muss Unschuldsvermutung bedeuten, wir glauben der einen Seite gar nicht mehr? Das ist, ja, habe ich bisher so noch nie verstanden, wird mir wahrscheinlich auch hier in den YouTube-Kommentaren nicht erklärt werden können, so dass ich es verstehe. Aber das wollte ich noch kurz hier dazu einwerfen. Und Tobi, du hattest dich noch gemeldet.
Ja, ich muss die einmal kurz verbessern. Das war ja so, dass er nicht in die USA eingereist ist, eben wegen des anhängigen Verfahrens und weil halt die Polizei in Las Vegas war es ja, glaube ich, mit ihm reden wollte und auch eine DNA-Probe von ihm haben wollte. Und das Verfahren wurde vor 5 Jahren oder so, das wurde auf jeden Fall eingestellt und seitdem spricht auch nichts mehr geben. Es gab ja auch letztes Jahr schon die Diskussion, ob man noch zur Club-WM zu irgendeinem brasilianischen Verein wechselt, damit er da mitspielen darf, wo ja auch Gianni Infantino hinter den Kulissen viel versucht hat, dass er mitspielen kann. Aber das Verfahren hat sich einfach erledigt.
Genau, das meinte ich eben. Also es gab eben kein Verfahren.
Ich wollte das nur einmal genau so ergänzen, dass er, genau, ja.
Aber wir sind damit ungeplant bei einer kleinen Geschichtsstunde gelandet, die ich euch noch geben möchte. Ich möchte euch kurz etwas über Aramco erzählen, einen der Sponsoren der FIFA, weil wir haben hier einen Anknüpfungspunkt mit dem saudi-arabischen Kronprinzen, der eben zum White House Dinner eingeladen wird und Cristiano Ronaldo sitzt dort auch. Der Ölkonzern Saudi Aramco ist einer der größten Sponsoren der FIFA und das Ganze ist er seit 2023. Und ihr habt damals wahrscheinlich davon mitbekommen, liebe Hörerinnen und Hörer, denn da gab es ordentlich Wirbel darum, dass ein saudi-arabischer Staatskonzern bei der FIFA einsteigt. Das ist jetzt mit Blick auf die WM 34 und eben sonstiges Sponsoring, was Saudi-Arabien gerade vorhat. Sie kopieren ja so ein bisschen das katarische Modell. Das ist nicht verwunderlich, aber eben, ob das jetzt wirklich so passt zu unserer Zeit, Klimakrise und vielleicht auch ein besserer Fokus auf Menschenrechten als noch in früheren Zeiten, das ist eben die Frage. Und damals, 2024, haben über 100 Profifußballerinnen, Nationalspielerinnen den Sponsorenvertrag sehr, sehr deutlich kritisiert. Sie haben gesagt, und ich zitiere, dieser Deal ist ein Mittelfinger für den Fußball der Frauen. Und die Forderung der Spielerinnen damals war, die FIFA soll die Zusammenarbeit mit Aramco beenden und den saudischen Konzern durch andere Sponsoren ersetzen, die sich zur Gleichheit der Geschlechter, den Menschenrechten und einer sicheren Zukunft der Erde bekennen. Außerdem schlagen die Fußballspielerinnen dann noch vor, dass Sponsorvorhaben der FIFA künftig von einem Ausschuss geprüft werden sollen, in dem eben auch Spielerinnen vertreten seien, denn sie weisen darauf hin, dass die Entscheidung damals Aramco, als Sponsor zu verpflichten von 37 Personen im FIFA Council getroffen wurde, in dem übrigens auch Bernd Neuendorf sitzt, und davon seien lediglich 8 Frauen gewesen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum ist so eine Geschichte aus 2024 so wichtig? Ganz wenige Tage vor Start dieser WM wurde bekannt gegeben, der Sponsoring-Deal wurde verlängert. Also wir sehen Aramco auf allen Bannern in Stadien, wie sie präsentieren, glaube ich, sogar die Highlights, die während der Trinkpausen gezeigt werden in den Stadien und so weiter. Aber dieser Deal wurde, obwohl sich damals wirklich viele, viele Spielerinnen sehr, sehr lautstark geäußert haben, wurde verlängert und das Medienecho dazu, ich würde es als nicht existent bezeichnen. Deswegen wollte ich das hier nochmal kurz mitbringen.
Was bewerben die eigentlich? Das frage ich mich immer. Soll ich jetzt da mein Öl morgen kaufen bei Aramco oder?
Das ist es ja. Also du kannst eigentlich bei allen davon ausgehen, die ein sogenanntes B2B-Business haben, also sprich, wo nicht wir Privatmenschen Endkunden sind, sondern andere Unternehmen oder gar Staaten Endkunde sind, die machen das immer für Aufmerksamkeit, für Reichweite. Und in diesem Fall liegt der Verdacht nicht komplett fremd oder fern, dass es da eben auch einfach darum geht, die Beziehung zwischen FIFA und Saudi-Arabien weiter zu stärken. Und ganz sicher geht es natürlich auch um Geld. Gianni Infantino muss viel Geld mit diesem Turnier verdienen. Das ist nicht ganz so einfach, wie es nach außen aussieht. Wir hatten es im Tribünengespräch, was wir am letzten Donnerstag veröffentlicht haben, auch schon angesprochen, dass Gianni Infantino sehr kurzfristig gesagt hat, ihr müsst jetzt 100 Millionen einsparen bei den Ausgaben, bei den administrativen Ausgaben für dieses Turnier. Da hilft natürlich so eine Sponsoring-Vertragsverlängerung mit rund, ja gut, die Zahlen gingen auseinander, deswegen nenne ich sie nicht, aber da geht es um dreistellige Millionenbeträge, die da gezahlt werden. Eva, du hast dich noch gemeldet.
Ja, ergänzend dazu, was du eben schon gesagt hast, gibt's ja eben auch gerade von Fair Square, also und Fossil Free Football etc. Die Kritik, dass es einfach ein Treiber von Umweltverschmutzung ist, ne? Also ja, dass eben über eben diese restlichen Punkte hinaus, die du schon genannt hast, eben deshalb einfach fossile Brennstoffwerbung, ne? Und gerade in aktuellen Zeiten vielleicht auch nicht so ganz unwichtig. Also da gibt's eben auch einen Bericht von Fair Square darüber, wie die FIFA eben immer mehr Werkzeug autoritärer Staaten wird. Ist jetzt kein Newsflash, gerade in dieser Runde. Aber genau, und gerade das halt eben nochmal im Zug. Ich glaube, wir haben es letzte Woche, ich glaube, im Tribünengespräch angesprochen, dafür, dass die FIFA sich ja eigentlich verschrieben hat, bis 2030 sein CO2 klimaneutral zu werden, und man jetzt eigentlich, wir haben es letzte Woche angesprochen, man eigentlich schon weiß, es wird mit die klimaunfreundlichste WM aller Zeiten. Dann haben wir eben die WM 2030, die in den verschiedenen Ländern stattfinden wird, etc. Und dann eben noch mit diesem Sponsor, das ist halt einfach so ein Konglomerat nicht an Widersprüchen, wenn man die FIFA kennt, aber doch irgendwie an Widersprüchen von dem, was man sich selber auf die Fahne mal geschrieben hat als FIFA. Das sei vielleicht auch noch dazu erwähnt.
Mhm. Jürgen?
Also Tobis Frage hat mich dann auch erstmal so ein bisschen kalt erwischt. So, warum machen die das eigentlich? Dann habe ich ein bisschen nachgedacht. Ich glaube, ich habe eine Antwort. In Saudi-Arabien zum Beispiel ist ja nun alles staatlich gelenkt, das wesentliche Treiben da und das Ölgeschäft auf jeden Fall. Und die suchen halt so nach Schaufensterpuppen, die sie irgendwie präsentieren. Also man könnte das auch gleich von Staatswegen sponsern und sagen, der Staat Saudi-Arabien gibt euch heute so und so viele Milliarden oder bald auch irgendwie Billionen. Das wird also verstecken gespielt. Ja, man hat eine Marke, Aramco in dem Fall. Wir haben das in anderen Sportbereichen ja auch schon erlebt. Also dann gibt es plötzlich diese Staatsfonds, die irgendwo einsteigen, weil die natürlich Geld anlegen müssen irgendwo. Also da kann man auch erkennen, ist der Versuch, Geld zu investieren, das auch vielleicht gewinnträchtig auch Renditen erzeugen kann und so. Und dann haben wir das im Fußball ja ganz stark von all diesen arabischen Ländern. Aber zum Beispiel in der Golfszene hatten wir jetzt diesen Versuch, diese Abspaltung von dem etablierten Golf in Form von einer neuen Liga oder einer neuen Tour namens LIV, die nun eingestellt worden ist, weil das war so ein Zuschussgeschäft für diesen Staatsfonds, dass man also da Milliarden weggepustet hat und gesagt hat, damit kommen wir nicht weiter. Das war auch so eine Fassade, um also ja die saudi-arabisch-politischen und wirtschaftlichen Interessen, Stichwort Softpower, irgendwie weiterzubringen. Und man baut eben ja solche Potjomkinschen Dörfer da auf, und dann sind wir dann auch noch mit der Frage beschäftigt, was ist das eigentlich? Ja, was heißt das eigentlich oder so?
Tobi?
Ich stimme dir voll zu. Ich wollte nur mal sagen, es war eine rhetorische Frage von mir natürlich. Ich weiß schon, wie das funktioniert. Ich weiß auch schon, warum Len Blavatnik, der sehr enge Kontakte eigentlich hat zum israelischen Verteidigungsministerium, auch trotzdem sehr enge Beziehungen hat zum saudi-arabischen Königshaus. Da kann jeder sich auch gerne mal drin vertiefen in diese Figur, der Gründer und Besitzer von DAZN.
Exakt. DAZN, das ja für 1 Milliarde US-Dollar, beziehungsweise Saudi-Arabien hat die Club-WM-TV-Rechte gekauft und an DAZN gegeben. Also follow the money, es lohnt sich, Nee, ich spiele keinen weiteren Infantino-Ton dazu ein. Ich möchte.
Boah, nett, danke.
Kommt schon noch
einer. Wir haben die Quote erfüllt für heute.
Ach, vielleicht. Komm, ein oder zwei später noch. Aber wenn wir schon mit dabei sind, möchte ich euch dann noch eine zweite Geschichte erzählen. Das sind jetzt alles Themen, die haben wir nämlich im Tribünengespräch, was wir aufgenommen haben, zur WM-Vergabe und zur WM generell nicht mehr untergebracht. Es gibt nämlich noch einen weiteren Sponsor, der ist enorm präsent bei diesem Turnier und das ist eigentlich noch die wildere Geschichte, denn bei Saudi Aramco haben wir immerhin ein Unternehmen, das es gibt und bei dem auch der Geschäftszweck klar ist, bei ADI Predict Street oder ADI Predict Street, wie auch immer. Da haben wir es den hervorragenden Recherchen von Josimar Football zu verdanken, dass wir wissen, eigentlich weiß keiner so genau, woher kommen die, was machen die, wie wollen die eigentlich die kolportierten 150 Millionen US-Dollar, die sie für dieses Sponsoring ausgegeben haben, jemals wieder reinholen. Also ADI Predict Street ist auf dem Papier ein Sportwettanbieter. Der Gründer und Chef wurde schon wegen Insiderhandels angezeigt. Der Chef der Antikorruptionsabteilung innerhalb des Unternehmens wurde für 2 Jahre für Finanzhandel auf Gibraltar gesperrt. Die Glücksspiellizenz, die ADI Predict Street für sein Geschäftsmodell braucht, die hat man erst 9 Tage nach Gründung, also schon 9 Tage nach Gründung der Firma auf Gibraltar erhalten. Der Minister, der diese Lizenz erteilt hat, der arbeitet interessanterweise mit dem Gründer des Unternehmens in einer Kanzlei. Und alles war, ging aber extrem schnell. Also ADI Predict Street hatte seine Markenrechte nicht gesichert. Die hatten noch keine App und Webseite, die funktioniert hat, zu dem Zeitpunkt, an dem sie dieses FIFA-Sponsoring schon bekannt gegeben haben. Es gab dann andere Apps, die sich einfach ADI Predict Street genannt haben und damit dann Scams abgezogen haben. In vielen Ländern ist dieser Anbieter verboten. Am Launch, der erst am 3. Juni war, und das war quasi noch nicht mal vor 2 Wochen, da durfte noch auf, in allen Ländern durften Konto eingerichtet werden, Geld überwiesen werden. Erst dann nach mehrmaligen Rechercheanfragen von Josimar Football wurde dann langsam so eine Art Geoblocking eingeführt. Dann aber auch in Ländern, in denen sie eigentlich gesagt haben, das sind Partnerländer von uns. Die Umsätze auf dieser Plattform sind so gering, dass Neuseeland vor Turnierstart der Favorit auf den Titelgewinn war. Bei der Frage, wer wird Weltmeister werden, weil da halt anscheinend eine 50-Dollar-Wette für gereicht hat. Also sprich, die Plattform gab es erst sehr spät, das Geschäftsmodell ist noch nicht vorhanden, angeblich haben sie aber 150 Millionen US-Dollar, die sie der FIFA rüberschieben können. Sie haben dann Ende Mai bekannt gegeben, dass sie ihr Marketingrecht verkaufen an Fanatics. Das wiederum ist eine etablierte Seite, die hat auch ein entsprechendes Geschäftsmodell. Und als allerletzte Kirsche auf der sehr komisch schmeckenden Sahnetorte, funktioniert diese Seite über Kryptowährung und die Kryptowährung wird mit einem 1:1 US-Dollar-Kurs abgesichert. Und worüber wird sie abgesichert? Über die Firma World Liberty Financial. Und das ist eine Firma, die hat die Familie von Donald Trump gegründet und damit auch schon irre, irre viel Geld eingenommen. 1 Milliarde US-Dollar bisher und der aktuelle Wert der dort hinterlegten Kryptowährungen inklusive eigener Trump-Coin und so weiter und so fort, der beläuft sich aktuell auf 3 Milliarden US-Dollar. Und die werben jetzt rundum, wenn ihr einmal drauf achtet, ihr seht es die ganze Zeit. Es ist absolut irre. Man muss wirklich dankbar sein, dass es sowas wie Josimar Football gibt. Und die sind immer wieder am Rande der, na, Insolvenz ist zu viel, aber solcher investigativer Journalismus, der braucht extrem viel Zeit, bekommt nur sehr kurze Aufmerksamkeitsspitzen und ist auch nicht das beliebteste bei Auftraggebern. Das heißt, ihr könnt die auch unterstützen. Ich tue es auch schon eine ganze Weile. Guckt es euch mal an. Ich werde ein paar der Artikel von Ihnen verlinken in den Shownotes. Aber ich wollte das noch kurz erzählen, weil das auch eben eine Geschichte dieser WM ist. Wir sehen das auf jeder Bande, in jedem Stadion und dieses Unternehmen gibt's erst seit Anfang Juni, also haben sie erst eine Webseite.
Sehr spannend, gut, dass du das erzählt hast. Ich habe mich auch schon gefragt, was das ist und ich hatte keine Ahnung. Vielen Dank.
Ja.
Du hast vor allem wahnsinnig gut erklärt. Max, hast du das vorher einstudiert? Weil es klang wirklich bewundernswert, nicht verständlich. Oh, und der Full Circle dann zurück zu Donald Trump, Wahnsinn.
Okay.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich war zwischendurch kurz wieder bei diesem, was ich letzte Woche hier, so It's Always Sunny in Philadelphia Meme mit dem roten Faden an der Wand und wo man guckt, wie geht's jetzt lang. Aber am Ende habe ich ihn auch gefunden.
Danke. Es ist sehr nett von euch. Ich habe mich da sehr, sehr tief reingelesen, aber halt ehrlicherweise mit sehr wenigen Quellen. Das ist irre frustrierend. Also man googelt dann auch selber und so weiter und dann irgendwann guckst du die Handelsregisterauszüge an und denkst dir so, naja gut, also das muss jetzt vielleicht nicht mehr sein. Aber es freut mich. Ich wollte es deswegen hier nochmal erzählen. Es
klar und du frei bist einem, vorgetragen.
Du bist in einem Rabbit Hole gelandet. So klingt das.
Ey, aber wirklich, das Rabbit Hole, es war groß. Aber ich will auch nicht nur gelobt werden, ich sage ja auch immer.
If you want to criticize me, it's fine. It's okay.
It's okay. Also, ich freue mich über Kritik in den Kommentaren. Ich würde sagen, es gibt noch Dinge zu besprechen, aber wir haben ja auch noch weitere Sendungen. Am nächsten Montag geht's weiter. Wir haben aber ja auch viele so kleine Geschichten, die nebenher passiert sind. Ich habe zum Beispiel schon die schottischen Fans beim Baseball angesprochen. Wenn ihr wollt und wenn ihr noch habt, kann jeder von euch und jede von euch gerne mal noch eine kleine Anekdote rund um dieses Turnier, die wir noch nicht angesprochen haben, nennen als seine oder ihre Ergänzung zu dieser Sendung. Jürgen, wenn du magst, darfst du mal beginnen. Was hättest du noch auf dem Zettel gehabt für heute?
Der Zettel, der liegt hier. Moment, falsch um. Ich kann ihn euch zeigen. In meiner krakeligen Handschrift. Wo ist es?
Zieht endlich die Lose. Das ist ja irre spannend.
Ja, ne?
Wenn du noch länger brauchst, muss ich noch einen Friedenspreis vergeben.
Nein, nein. Also so sieht der Zettel aus in diesem kleinen Booklet. Mhm. Da waren nur Fußballthemen drauf.
Stark.
Da könnt ihr mal sehen, worüber wir heute gesprochen haben. Wir haben auch über Fußball gesprochen, also über das auf dem Spielfeld. Unter anderem wegen meiner enormen Hoffnung, dass Tobi da ganz viel mit rein buttert. Wir müssen den wahrscheinlich auch dann erst so richtig vorführen beim nächsten Mal. Tobis Schatzkiste irgendwie aufmachen oder so. Mhm. Ansonsten, ja. Mich hat am meisten aufgeregt bisher, also wirklich innerlich, das schottische Trikot. Ich finde es eine Schande, dass ein Land mit einer so tollen Fahne, blau und weiß, dieses Kackrot anzieht, ja, das also dann dominiert und diesen, ich mag auch Schotten und ich mag Schottland, ich war da ein paar Mal.
Meine besten Freunde sind Schotten.
Das geht mir tief rein, ja. Und noch rote Stutzen. Ich meine, wer ist denn so bescheuert bei diesem Verband? Okay.
Das kam unerwartet. Ich hab's gesagt. Jürgen, nicht schlecht, dass ich mit dich mal das Wort Kackrot sagen höre, hätte ich nicht gedacht.
Ich dachte vor allem, wir verbreiten jetzt noch ein bisschen Good Vibes und Jürgen so, worüber ich mich noch aufrichten wollte. Darf ich dann einfach Good Vibes reinbringen?
Gerne.
Und zwar ist die algerische Nationalmannschaft in Lawrence in Kansas und wurde da sehr offen aufgenommen. Es gibt irgendwie, sie haben algerische MusikerInnen, haben irgendwie eine große Fahne gemalt und alles Mögliche. Und die BewohnerInnen Lawrence sind auch sehr, sehr begeistert, bedanken sich, dass die algerische Mannschaft sich das Lawrence ausgesucht hat und man muss einfach sagen, also man versteht so ein bisschen, warum die Macher von Ted Lasso wollten, dass Ted Lasso aus Kansas kommt, vielleicht eventuell. Es wirkt alles sehr schön und sehr harmonisch und dafür, dass wir eben auch sehr viel kritisiert haben, wie weltoffen ist denn die USA für diese WM, finde ich, kann man dann auch mal positiv hervorheben, wenn es dann Städte etc. gibt, die ja diese Gastfreundschaft sehr ernst genommen haben. Und das fand ich sehr schön, auch weil neben Schottland und Co. vielleicht diese algerische Geschichte beim manchen Menschen untergegangen ist. Hm. Aber ich hatte davon sehr viel in meiner Timeline und wie man so schön sagt, das war sehr wholesome.
Schick mir mal deinen Lieblingslink davon, dann packe ich den auf jeden Fall in die Shownotes. Wie generell in den Shownotes Links zu allen besprochenen Themen zu finden sein werden. Tobi, hast du noch eine Feelgood-Geschichte für uns oder geht's jetzt auch um Trikotfarben?
Nö, dann mache ich jetzt quasi den Vorausblick auf das, was wir bestimmt kommende Woche besprechen werden. Das Format der WM mit 48 Teilnehmern und sehr vielen Vorrundenspielen und mit sehr vielen Vorrundenspielen, damit wir nachher 16 Teams verabschieden dürfen. Das wird sicherlich noch einige Debatten mit sich bringen, gerade auch wieder mit diesen Regelungen, die besten Gruppendritten kommen weiter und es kommen 8 von 12 Gruppendritten weiter. Da gibt es auch bestimmt Mauscheleien im Ende. Da werden wir, glaube ich, nächste Woche sehr viel dazu sagen können, wenn dann die Gruppenphase in den finalen Spieltag einbiegt.
Ich habe doch schon gehört, dass du bei Bundesliga in der WM-Vorschau gesagt hast, ja, die Franzosen, die sind ja auch bekannt dafür, dass die da mal nur 1-1 spielen, um in den besseren Turnierbaum zu kommen. Und da wollte ich kurz protestieren. Ich habe währenddessen ein Regal aufgebaut und dann habe ich drüber nachgedacht, dachte mir so, nee, die Geschichte spricht für dich, Tobi. Also da werden wir drüber sprechen können. Inga, hast du noch ein WM-Bit für uns?
Na klar, das ist doch mein großer Moment, euch zu zeigen. Es gibt wieder Panini-Sticker. Ich sammle ja seit letzter Woche ganz begeistert wieder die Panini-Sticker. Und ich dachte, ich bin damit ja auf, allein auf weiter Flur. Ich hätte nicht falscher damit liegen können. Wenige Tage später war bei mir alles ausverkauft. Sämtliche Kioske. Ich war 2,5 Stunden unterwegs. Es gab nirgendwo mehr Panini-Sticker. Ich habe dann aber mit dem Kioskbesitzer meines Vertrauens gesprochen und der hat mir ein paar zurückgehalten von der neuen Lieferung am Montag. Morgen erhoffe ich mir ein großes Pack. Aber es hat einen richtigen, ich glaube, es gibt gerade so ein bisschen einen kleinen Hype. Also ich habe auch in der Tagesschau gelesen, dass ja, irgendwie alle gerade verrückt nach Panini-Stickern sind. Angeblich soll das die Nachfrage nicht das Angebot übersteigen. Also die können jetzt nicht für viel Geld verscherbelt werden. Aber noch ein Funfact zum Schluss. Ein Mathematiker hat ausgerechnet, wie viel Geld man ungefähr braucht, um diese 980 Sticker zusammenzubekommen, mit Doppelungen und mit allem. Und auf mich kommen 1.600 Euro zu.
Und das ist trotzdem noch eine Feel-Good-Story für dich. Das ist wirklich faszinierend.
Nein, das werde ich nicht machen. Aber ich fand es trotzdem irgendwie einen krassen Fakt. Die sind aber auch teuer geworden. Also pro Sticker nicht mehr 10 Cent, sondern 21 Cent.
Es ist wirklich krass. Es ist, früher hätte ich jetzt an dieser Stelle das Tutti-Heftli empfohlen. Das ist quasi die Antwort auf Panini eines Schweizer Kollektivs. Haben wir auch mal ein Tribünengespräch zugemacht. Stimmt, das könnte ich eigentlich mal verlinken. Aber die haben diese WM boykottiert aus, ja, wahrscheinlich naheliegenden Gründen. Wenn man diese WM boykottiert, dann findet man da schon einige Gründe für. Ansonsten kann ich Tutti-Heftli auch immer sehr empfehlen. Da, Inga, muss man auch nicht so viel Geld ausgeben. Auch deshalb mag ich es
ja
so gerne.
Das klingt sehr gut. Ja, gute Alternative.
Werde ich verlinken. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch eine Frage zu stellen und die muss an Jürgen gehen. Jürgen, wir haben nach der letzten Folge ein Musikstück von dir gehört. Was werden wir denn im Anschluss an das Outro zu dieser Folge hier hören?
Ein anderes Musikstück habe ich mit dem Gastgeber ausgemacht. Für alle, die jetzt nicht wissen, worüber wir reden, das handelt sich um Instrumentalmusik. Und ich arbeite an einem Bandprojekt mit Studiomusikern aus aller Welt. Das ist sozusagen mein eigener World Cup. Und das Stück ist auch so vom Thema oder von dem Titel, das ich ihm gegeben habe, so ein bisschen unser Geist hier. Das heißt Sessionistas Unite, also alle, die wir hier heute in dieser Session zusammen gesessen haben, sind damit auch gemeint. Also kommt zusammen und macht was aus euren Interessen, aus eurem Leben, aus eurem Spaß, aus euren Ideen.
Und wo saßen die Musiker diesmal, Jürgen?
Rio de Janeiro, der Saxophonist und der holländische Flügelhornspieler lebte da noch in Südkorea, als wir das aufgenommen haben. Und das Drum Programming, wo ich mir ein bisschen Hilfe geholt habe, das ist eine Frau in Johannesburg in Südafrika.
Fantastisch. Also, ihr werdet es im Anschluss hören und liebe Hörerinnen und Hörer, das, was Jürgen da die ganze Zeit schon macht, das wird auch, ich baue jetzt einfach Druck auf, bis zum Ende dieser Weltmeisterschaft auch irgendwie zu finden sein im Internet und dann werde ich natürlich alles verlinken und dann könnt ihr Jürgen auch musikalisch folgen. Ihr vier, das hat große Freude gemacht. Danke für eure Zeit. Ja, immer schlau, so allgemeine Fragen zu stellen. Genau, Eva hat sich am schnellsten entmutet. Ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist und bleibt Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Keine saudischen Ölkonzerne, keine kürzlich gegründeten Sportwettenanbieter hier im Rasenfunk. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung auf rasenfunk.de. Wenn ihr auf den Unterstützen-Button klickt, da erfahrt ihr, wie man uns Geld zukommen lassen kann. Geht via PayPal, Kreditkarte, Direktüberweisung. Am liebsten ist uns der Dauerauftrag, denn da landen 100% eurer Überweisung bei uns. Und wir würden uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt. In dieser Sendung möchte ich mich bedanken bei einer ganzen Reihe von Usern, die sich dann auch registriert haben als SupporterInnen auf unserer Webseite, auch da auf rasenfunk.de gehen und dann auf den Unterstützen-Button klicken. Ich danke Fabian09, Frau DD, Daniel Klöckner, Peter und Bastian. Danke für euren Support. Und ansonsten, wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge oder zu anderen, dann sehr gerne unter mitmachen.rasenfunk.de. Ihr könnt sehr gerne diesen Podcast hier bewerten bei der Podcast-Plattform eurer Wahl und verbreitet doch die Kunde weiter, dass es dieses WM-Panel hier gibt. Eine Sendung dieser Art haben wir noch nie gemacht. Ich bin nach Ausgabe 2 großer Fan davon. Es macht einfach Riesenspaß, so über ein Turnier zu sprechen. Und wenn euch das genauso geht beim Hören, dann erzählt es doch sehr gerne auch noch anderen. Ansonsten erscheint die nächste Folge im Nationalteams-Feed, dann zum Spiel Deutschland gegen Elfenbeinküste. Bleibt oder werdet gesund. Bis bald wieder hier im Rasenfunk. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Rasenfunk unterstützen, ihr Knauser.